Es ist sinnlos. Komm, nee, es ist... Ich bin doch...
Marco Kölner, was
ist Ich bin doch los? Nur der Anfangs-Kaspar.
Ja, Marco, was ist denn los?
Ach, hör doch auf, Marco. Ich bin doch hier nur die odöre Schlampe.
Nein,
ich bin,
komm mal her,
nee,
komm
doch.
Her. Nein.
Ach, das
nein.
bist du gar nicht,
Marco Nein, das bist du nicht.
Du bist
nein.
viel mehr, du bist ein Identitätsmerkmal für unsere Sendung geworden.
Hör auf. Ich bin der Typ, der überspielt wird.
Nein, Marco, ganz ehrlich, ich habe TKKG irgendwann auch nur noch wegen dem Anfang gehört. Oder die drei Fragezeichen. Du bist die Melodie, die man nie vergisst, weil es noch in 15 Jahren, wenn keiner mehr weiß, wer wir sind, werden die Menschen noch von Marco Göllner sprechen.
Absolut.
Sag doch mal den Anfang.
Die legendären Intros.
Meinst du?
Komm,
ja, mach doch mal.
Meinst du?
Komm.
Zum
ja.
Kurzen?
Ja.
Ja, mach mal.
Der Habicht sagt, der Habicht nicht. Schon immer dir gesagt, mein Sohn, du sollst im grellen Tageslicht nicht immer dir einen runterholen.
Das ist doch klasse.
Das ist doch super. Scheiße.
Es ist ein ganz normaler Sonntag in Deutschland. Drei Männer unterhalten sich. Olli Schulz, Jan Böhmermann und Marco Göllner ist heute live mit dabei. Hey Marco.
Hey Marco.
Hallo Janni, hallo Olli.
Ach komm mal, sieht schon wieder viel besser aus.
Ja, guck mal.
Meint er denn?
Da kommt das Blut zurück in die Wangen. Das ist doch schön. Man muss mal sagen, das letzte Mal, als wir dich live in der Sendung hatten, das war beim großen Weihnachtszirkus. Und das ist eine Folge des internationalen Terrorismus, über die viel zu selten gesprochen wird. Dass deine Karriere quasi rapide einen Knick erfahren hat, weil du nicht in der Sendung aufgetaucht bist, weil dieser Typ da auf dem Weihnachtsmarkt in die Leute reingefahren ist, mussten wir die Sendung bzw. die Veranstaltung abbrechen. Und deine dein großer Auftritt wäre noch gekommen und jetzt...
Meine 15 Minutes of Fame.
Aber die holen wir heute in der Sendung nach. Herzlich willkommen, Marco Göllner, heute bei Fest und Flauschig.
Schönen Dank.
Endlich, viele fragen sich, wer ist das Gesicht hinter der Stimme?
Heute sehen Sie es mal.
Heute sehen Sie es endlich mal. Das ist der Mann. Gucken Sie sich ihn ganz, ganz genau an.
Warte, ich drehe
das Thema nicht. Das Thema heute am 2. April.
Achso.
Karriereknick ist das Thema am 2. April. Und wir sprechen heute ganz viel darüber, was passiert, wenn sich die Pläne ändern und wenn man nochmal umdisponieren muss. Und Marco Göllner ist live mit dabei. So, Leute.
Ja, weißt du was, Sophie Tomalla hat auch gerade die Pläne geändert. Ich habe gerade die Bild-Zeitung, damit wir ein paar Themen haben, durchgeblättert. Die hat jetzt was angefangen mit dem Sänger von Bush. Kennst du die Band Bush noch?
Ja, Gavin Rossdale war eine Zeit lang mit Gwen Stefani zusammen. Ich habe das auch gestern, glaube ich, in der Zeitung gelesen und war recht verwundert. Ist die nicht mit Till Lindemann zusammen von Rammstein?
Nee, die ist mit einem anderen verheiratet auch zwischendurch. Ich glaube, die haben eine offene Beziehung, so wie wir mit Marco Göllner.
Polyamorität. War eine Meldung.
Jetzt weiß ich auch, warum die... Jetzt weiß ich, warum die sich die Brüste hat kleiner machen lassen, denn die Gwen Stefani, die hat ja auch ganz, ganz kleine.
Ah, wirklich?
Ja.
Stopp mal ganz kurz. Weißt du, wenn ich den prominenten Frauennamen sage, weißt du, ob die Frau große oder kleine Brüste hat, Marco?
Vielleicht.
Pass auf, Madonna.
Also mittel.
Nee, die hat schon...
Ja, nicht diese Pyramiden, die sich da drauf steht. Da war ja nicht viel hinter.
Nee, aber die hatte natürliche. Ich glaube, die hat natural breasts.
Ja, das glaube ich auch.
Ganz kurz, haben wir jetzt gerade in dem Nebensatz rausgefunden, dass Männer die Fähigkeit besitzen, wenn man den Namen von irgendeiner prominenten Frau sagt, sofort eine Einschätzung der Brustgröße abzugeben.
Ja, ich kann dir sogar, wenn du mir einen prominenten Mann sagst, kann ich dir auch die Schwanzlänge sagen.
Ja, das kann ich auch.
Ich mach da mal keinen Witz draus. Ich finde das wirklich ganz cool. Pass mal auf, wir machen das mal eben ganz kurz. Hier.
Obwohl, ich kenne Frauen, die wirklich sagen, zum Beispiel, ja, der hat einen großen Schwanz, der ist immer so ein Großmaul, der hat einen kleinen Schwanz, der ist trotzdem ein feiner Kerl. Ich glaube, dass Frauen nicht unähnlich sind, was dieses Gesprächsthema angeht.
Aber das ist Interpretation. Also du siehst ja den Schwanz nicht bei einem Mann, aber bei einer Frau kann man zumindest aber anhand der Optik...
Du fühlst ihn beim Mann. Also ich meine, du fühlst ihn... Oh Gott. durch die Art und Weise, wie er sich gibt, vielleicht. Weil manche Männer sich ja darüber was einbilden. Keine Ahnung. Aber auch Frauen, die sich was über ihre großen Brüste einbilden, zum Beispiel, oder?
Gibt es Frauen, die sich was über ihre großen Brüste einbilden? Es ist nicht für viele Frauen, das habe ich gelesen in den Zeitungen, die ich so lese.
Manchmal, warte mal ganz kurz, Sue hat im Hintergrund gerufen, die meinte, Frauen bilden. Sue? Gibt es Frauen, die sich was über ihre Brüste einbilden, die sich darüber identifizieren? Nenn mir mal eine.
Hören wir jetzt zu alle oder nur wir auf dem Kopfhörer?
Nur wir auf dem Kopfhörer.
Nur wir hören sie zu. Hat eine ganz aber tolle Sue sagt gerade, es gibt Frauen, die sich auf ihre Brüste was einbilden. Kennst du eine prominente Frau, Sue, auf die das zutrifft? Sag keinen
Dolly
Namen.
Dolly Buster.
Dolly Buster.
Ja.
Dolly Buster.
Und wie ist denn noch, und, na klar, ich glaube, es gibt eine Phase im Leben einer jeden Frau, wo sie sich was über die Brüste einbildet. Wenn sie zum Beispiel also so auf dem roten Teppich oder eine Gala oder sich ein Kleid kauft, dass man auch mal zeigen will, was man hat. Bei Männern ist das schwierig. Ich habe mal versucht, auf einer Gala nur den Ansatz meines Penises zu zeigen, den ich so eine ziemlich weit runtergezogene Hose an hatte. Kam nicht so gut.
Das war doch am Buffett,
ne? Untenrum Ausschnitt.
Nee, Karriereknick würde ich heute auch gerne als Thema grundsätzlich nehmen. Und zwar im Laufe der Sendung heute die großen 5 Karriereknicks, die jemals stattgefunden haben in der Karriere von großen Künstlern. Was hältst du davon, Jan?
Finde ich eine sehr gute Idee. In welcher Stimmung erwische ich euch zwei Süßen denn eigentlich jetzt gerade? Marco ist bei Olli zu Hause, habe ich gerade richtig verstanden. Im Hintergrund.
Genau, und wollte Intros einsprechen. Mhm. Wir haben aber keine da. Beziehungsweise, ich kam dann auf die Idee, beziehungsweise, dass wir Marco jetzt auch mal direkt in die Sendung holen, weil es ja auch so ist, dass wir die ganze Zeit hier Marco schon laufen haben mit seinem Intro, aber keiner weiß, wer dieser Typ ist, der jetzt seit längerer Zeit Intros macht, obwohl inzwischen, ich glaube, die hören.
Wir müssen es ganz klar sagen. Seit einem halben Jahr bin ich jetzt hier bei Olli am Rattensofa festgekettet und immer, wenn ich das Intro zu Ende gesprochen habe, kriege ich den Gagball wieder rein.
Dann kriegst du den Gagball wieder rein.
Und es gibt hier nichts zu essen, außer Scheiß. Pizza!
Ja, aber gute Pizza. Ja, Pizza kann ich, alles andere kann ich nicht. Und jetzt sind wir hier und sitzen zusammen vor einem Mikro, wo ich hier saß schon mal Bela B. Genau hier, an dieser Stelle schon mal mit dir. Ja. Und hat genauso wie du mit gebeugtem Kopf nach vorne gesprochen. Mhm. Wir haben aber schon einige Werbung gemacht für deine Hörspiele, die du machst. Darüber können wir mal ganz kurz reden. Hast du jemals ein Hörspiel von Marco Göllner gehört, Jan?
Leider nicht. Hab die Zeit nicht für Hörspiele. Ich lese lieber. Ich bin ein sehr schneller Leser und Hörbücher ist für mich einfach Zeitverschwendung, weil ich Bücher viel schneller lesen kann, als ich sie hören kann.
Ja, da muss ich einmal sagen, das Hörbücher mache ich gar nicht. Hörbücher habe ich noch nie gemacht.
Es geht um Hörspiele.
Unter deiner Würde.
Nein, gar nicht. Man hat mich dafür noch nicht gefragt. Aber diese Definitionssache, weil immer alle sagen, das ist ein Hörbücher. Das ist, wenn einer liest, im besten Fall vielleicht zwei auch mal. Und Hörspiel ist, wenn gespielt wird. Und ich mache immer nur Spiel.
Ich finde Spiel auch viel besser.
Du warst auch schon mal in einem, da habe ich öfter schon mal drüber gesprochen in der Sendung, in einem dieser legendären Hörspielstudios, alte Hörspielstudios, wo man richtig spielen muss. Wenn man die Treppe raufläuft, dann muss man wirklich die Treppe rauflaufen, oder ist das
ja, aber ich bin ja, das ist ja eher so beim Öffentlich-Rechtlichen, ne? Die haben dann so einen großen Raum, wo du eben die Treppe hochgehen kannst und verschiedene Türen haben die da. Und die haben dann auch so einen ganz, ganz süßen Gang, wo Kies ist, tatsächlich im Studio, damit du da simulieren kannst, dass du über Kies läufst.
Aber kann man das nicht alles vom Band inzwischen abspielen? Ist das nicht eine Effekthascherei?
Ja, das kommt ja ein bisschen drauf an. Wenn du im Ensemble aufnimmst, dann, also so wie beim Öffentlich-Rechtlichen, dann stehen da halt diese 10 Leute und die machen das wie ein Theaterstück und dann wird es per Ohr mitgefilmt.
Du nimmst nicht im Ensemble auf?
Nee, das habe ich noch nie. Also schon mal zu zweit oder dass wir zwei vor sind, aber das kann man sich in der freien Szene kann man sich das gar nicht leisten. Du kannst nicht 10 Leute einladen und dann vertut sich einer und der Rest muss nochmal von vorne anfangen. Und du musst aber trotzdem alle bezahlen. Das geht gar nicht.
Ich war mal bei einer Aufzeichnung eines Hörspiels dabei im WDR, im Funkhaus am Wallraffplatz. Gibt es nämlich ein altes Hörspielstudio aus den 50er Jahren und das ist wirklich spektakulär.
Ich war ja auch beim WDR.
Genau, wenn du wirklich da 10 Leute siehst, die das wirklich, wie du gerade sagst, wie ein Theaterstück aufführen mit der Akustikschnecke, wo man dann reden kann und dann läuft man da rein und dann wird man immer leiser und niemand muss das regulieren. Natürlich ist das extrem aufwendig, extrem teuer und ich glaube, irgendwann war das Kosten-Nutzen-Ding, als Radio und Hörspiel immer weniger wichtig wurde, ist das dann irgendwann mal in die Buchhaltung gegangen und hat man gesagt, sag mal, muss das eigentlich sein, dass wir das hier immer im Studio machen? Können wir das nicht einfach auch am Rechner machen? Und ich glaube, deswegen wird es ganz selten nur noch gemacht, dass man das im Studio aufnimmt.
Ja, aber das ist ja eine Frage auch, was willst du am Ende dabei, was soll am Ende dabei rauskommen? Also ich sage auch die Art der Produktion muss immer zur Geschichte passen. Das heißt also, wenn ich etwas eher Theaterstückiges als Geschichte habe, dann bietet sich das vielleicht an. Wenn ich aber jetzt so eher wie Hollywood-Film-like Sounds haben möchte, wo dann so ein bisschen Geschmacksverstärker mit bei muss, dann kannst du da nicht so hauen, sondern muss richtig wie bei Bud Spencer ich sein, ja, sozusagen.
Bam! Michelle!
Und da gibt es natürlich unendliche Soundbibliotheken, wo du von Pups bis Hauen bis Rülps bis keine Ahnung, alles kriegst, machen was kannst. Du haben.
Ja. Und sag mal, ist es eigentlich so, eine Zeit lang waren wirklich die drei Fragezeichen, Jan, du hast ja früher auch drei Fragezeichen TKKG
auf jeden Fall.
Und irgendwann war das ja so, dann hat man das aus nostalgischen Gründen, so war es bei mir, irgendwie vor 10, 15 Jahren nochmal all die Kassetten rausgesucht und dann hat man sich neue Folgen angehört und hat gemerkt, die sind nicht mehr so gut. Sind die nicht mehr so gut wegen den Geschichten, weil das von früher die ersten 30, 40 Folgen amerikanische Geschichten oder weil die Musik nachgelassen haben und warum ist das da irgendwann so komisch geworden? Deine Einschätzung würde ich gerne wissen, Marco. Oder hörst du die neuen Sachen gar nicht?
Nee, ich höre die neuen Sachen. Ich habe dann irgendwann, also ich habe tatsächlich bei Fotopost, ne, ja, in Salzuflen bin ich damals hingegangen, habe mir die Schallplatte
Fotopost, Alter, das ist
Entschuldigung.
Da kommen Erinnerungen zurück, Fotopost.
Ja, siehste, da bin ich hingegangen, habe mir die geholt. Fotopost? Nein.
Kennst du das auch noch?
So, ich weiß, nein.
Nee, ich kenn's nicht. Also. Bei uns gab es Tiege Sonnenberg, die hatten Hörspiele und dann hatten die auch ein kleines Fach, da war nur Onkels Störkraft Endstufe, weil früher ist das wirklich so, auf diesen ganzen ländlichen Elektroläden, die haben so Wasserkocher und so verkauft und dann gab es eine kleine Schallplattenabteilung und ganz oft wurden da die Nazi-Platten verkauft, weil auf den Dörfern das halt noch angesagt war, zum Beispiel auch in Hamburg-Schnellsen, das ja so ein Außenrandbezirk ist, da gab es einen Laden und da gab es immer ganz, also Popmusik und da gab es einmal Faschorock, wirklich, die hatten einen ganz offiziellen Faschorock-Ständer gehabt.
Ein Faschorock-Ständer.
Ja, also
schön.
Faschorock-Ständer kriegst du dann, wenn du zu viel Onkel hörst. Aber auf alle Fälle.
Fällt es in der Fegesacker Fußgängerzone gab es auch einen Fotopost früher und da gab es auch tatsächlich diese, wo die Hörspielkassetten vorne drin waren in so einer Auslage vorm Geschäft.
In Ultra, in a lot of ways, because even though it's, well, they have the half marathon and full marathon, but you are up on the wall and portions of the China wall that
John Sinclair, Dorian Hunter, was richtig, du auch lange gemacht hast, übrigens eine meiner Lieblingshörspielserien auch eine Zeit lang gewesen. Und dann gab es alte Serien, dann gab es so eine Renaissance, dass man angefangen hat, das auch für
Erwachsene. Ja, das hat ja was mit der Digitalisierung zu tun. Also so ab Jahre 2000, wo die Leute sozusagen es selber machen konnten, da.
You know, some of the steps are broken, some of it turns into dirt paths that are overgrown on the wall in very remote areas of China. So it's a
Vögelchen dazu gespielt, wenn sie draußen sein sollen, aber du hörst die ganze Zeit, wie bei mir, wie bei uns jetzt hier, hörst du im Hintergrund, hörst du den Raum, ja? Und das ist das, für mich ist das so, wie als wenn, da hörst du auch das Vögeln?
Ja.
Jan Vögel.
Jan Vögel.
Ja. Für mich ist das so, wie wenn mein Film das Mikrofon ins...
But, you know, what an adventure. I mean, I'll have to let you know how it goes. I haven't done it before, but I'm taking a group over there and we've been training, you know, just... Anyway, we can on Hill.
Okay, eine Sache muss ich aber... Matthias Schweighöfer und was weiß ich alles. Aber jetzt lass doch mal die drei Fragen.
Ich will das gar nicht schlecht reden.
Das hat
für mich absolut die Berechtigung, weil das ist so nostalgisch. Das kann man jetzt, das darf man auch gar nicht mehr neu machen. Wenn ihr jetzt sozusagen dieses auf ein neues...
...and up and down hills to be prepared. So, but as far as starting, you know, you were asking about even... You know, how can people fathom doing 50 miles or 100 miles?
Seine Berechtigung.
Ja. Er hat seine Berechtigung, Alter. Ihr habt auch eure Berechtigung.
Du hast auch deine Berechtigung im deutschen Fernsehen mit deiner Satire-Sendung inzwischen.
Ja. Ja,
ist doch so.
Man darf sich am Marktführer abarbeiten, die verkaufen.
Oh my gosh, how can I do a mile? I was dying, everyone, okay? I was just like you. I'm not like a superhuman person out there.
Bringen Sie den Roger Waters.
Den gibt's doch nicht. Du meinst bestimmt den David Gilmour.
Ich wette, dass Jan
war nämlich auf Tour. Michael Jackson. Wie heißt der nochmal?
Michael Jackson war bei Pink.
Roger Waters und der andere. Die haben
David Gilmour.
David Bowie.
Die haben sich seit...
You know, made differently. And it was just, you know what, after the first mile, I wanted to try to do 2 miles. And it was walking and running.
وقال هيا زينب انا ما اقدر انظر ليك بالاخمار
zum Mittel und umgekehrt. Oder mich richtig scheiße finden oder dich richtig scheiße. Und die dann hoffen rauszufinden, so, na, und läuft das noch mit dem Olli Schulz oder mit dem Böhmermann? Und ich so, ja, läuft super, kann ich immer noch sagen, weil wir zu faul sind, uns zu streiten. Weil ich glaube, wenn der eine mal sauer ist, lässt der andere ihn auskochen.
Tell everyone this, but it's true, and that is the human body is capable of so much more than you can ever imagine. It's amazing. We adapt.
Adaptability. And
das ist ja nur noch Brille und Haut.
Auf und Bart.
Ich habe von meinem Schulz die Geschichte gehört, dass er sich kürzlich auf irgendeiner Veranstaltung vorgestellt hat mit dem Satz, ich bin authentisch. Und ich finde, es ist ganz gut, wenn man selber über sich sagt, dass man authentisch ist. Das finde ich besonders authentisch. Und es ist für mich,
You know, people are intimidated by running, and I have to laugh, because, you know, you read books like Born to Run, and, you know, you get people saying, running isn't natural. Running is the most...
Außer vielleicht noch von anderen Leuten als authentisch bezeichnet zu werden.
Ja, aber ganz viele Leute brauchen doch brauchen doch so ein Adjektiv. Wenn die Leute so ein Adjektiv zu einer Person erstmal gehört haben, ja, dann
so
behalten
Mensch,
die das.
Was ist denn so? Ja. Ich bin so ein ja? Mensch.
Ja. Das schlimmste Satz.
Ich bin so ein Mensch anfangen.
Ich bin so ein Mensch.
Total authentisch. Total.
Ja. Was ist denn für dich Jan Böhmermanns menschliches Merkmal, Marco? Wie würdest du den?
Menschliches Merkmal?
Ja, würdest du den als authentisch bezeichnen?
Nein.
Jetzt ist Marco ganz weit weg gerade. Authentisch, ja. Nicht verlogen.
Aber auch emotional,
nee, das auch nicht.
Ist er ganz weit weg.
Ja. Mit Olli streitet er sich nicht mit mir jetzt, aber doch. Nein, authentisch glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, also ich kenne ihn ja nun, bis auf die paar Stunden, die wir zusammen verbracht haben.
Ja. Über Jan reden.
Wir reden über Jan.
Ja. Unseren Sohn.
Kenne ich ihn ja nur als
öffentliche Person. Das finde ich auch gut, über jemanden reden, der
dann ist er im Raum ist.
Ja, über jemanden reden, der im Raum ist.
In der dritten Person reden,
der im Raum ist.
Nee, mach mal ruhig. Rede mal über ihn.
Ich finde, er ist in seiner Verlogenheit sehr authentisch.
Ich glaube, er ist in der Öffentlichkeit eine öffentliche Person.
Ja.
So, authentisch ist, glaube ich, jemand, von dem man sagt, so, der auch alles erzählt, also so rauslässt. Also authentisch, also so ganz von sich selber. Und die Informationen, die über Jan existieren, sind ja eher spärlicher Natur. Deswegen sage ich da, dass du jetzt...
Verschlossene,
authentische... Ja, aber man will das ja auch nicht. Ist doch okay. Muss man doch nicht sein.
Ich kann dir aber eines sagen. Ich kenne Jan so gut, dass im Laufe der nächsten 5 Minuten er auf Politik umschwenken wird. Pass auf.
Er hat ja mit Schulz schon angefangen.
Ja, also, es geht schon weiter.
Jan? Nee. Ich mache mir gerade, Entschuldigung, ich habe die Zeit jetzt gerade nicht, euch zuzuhören. Ich bin hier nebenbei noch ein bisschen am Aufklaren. Und ich schaue mir gerade, habt ihr das auch gesehen? Auch in Madeira am Flughafen steht eine Statue von Cristiano Ronaldo. Die wurde vorgestern oder
Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo, die Schwester von Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nee, Cristiano Ronaldo. Von Madeira, da kommt er, glaube ich, her. Guckt euch das mal bitte an im Internet. Cristiano Ronaldo, Flughafenstatue. Und ich würde ganz gerne mal einen Song spielen. Ich möchte heute mal einen mir wünschen, der hält den Rest. Ja, guckt euch das mal bitte an. Dann werdet ihr wissen, warum. Es ist quasi der zweite große Kunstverkacker innerhalb der letzten 10 Jahre nach dieser komischen Jesus-Statue, die umgemalt wurde von dieser Rentnerin in der Kirche in Spanien. Und diese Statue wurde, im Beisein sogar von Cristiano Ronaldo enthüllt. Und ich sag mal so.
Oh ja, wir sehen. Oh ja.
Ja.
Es gibt ein Foto von ihm mit der... Aber man hat extra die Stadt. Oh Gott.
Aber es ist ja nur eine Büste.
Ne? Ja, es ist eine Büste.
Ja, ja.
Also sieht aus wie
gut.
Das klingt jetzt gemein. Aber wie sein behinderter Bruder. Das muss man vielleicht mal kurz sagen dürfen.
Vielleicht oder? Ist es Cristiano Ronaldo.
Vielleicht ist es genau. Die so eine, aber so eine Frisur hat wie Kerstin Ott, die immer lacht. Immer lacht. Immer lacht.
Immer lacht. Soll ich mal eine Sache sagen?
Ganz kurz, Kerstin Ott sieht immer so aus, als wäre sie eigentlich vom Kötter-Security-Team und dann ist versehentlich auf die Bühne geraten.
Stimmt. Sehr gut, sehr. Sehe ich ganz genauso. Aber Ronaldo, immer eine Sache, ich weiß nicht, ob man das als heterosexueller Mann sagen kann. Bist du jemand, Jan, der zum Beispiel anderen Männern zugestehen kann, das ist ein sehr attraktiver Mann, ein sehr schöner Mann?
Ja, warum nicht, habe ich dir doch auch öfter schon gesagt.
Ich dir auch, aber Cristiano Ronaldo, ganz ehrlich, ich weiß ja, der wird als Frauenschwarm verkauft. Wenn ich mir den so angucke, finde ich den jetzt nicht, also ich als Frau würde nicht sagen, das ist ein geiler Typ.
Es ist mir alles also zu auch, geleckt und zu gelackt und zu
ja, geleckt, und zu, gelackt zu und zu aufgesetzt und zu künstlich. Und da, der ist nicht wie Martin Schulz authentisch zum Beispiel. Ich weiß nicht, nee, muss man der, ja der, auch nicht.
Ich glaube, Cristiano Ronaldo, wenn der den Raum verlässt, dann hängt erstmal noch so eine halbe Stunde lang so ein schweres Parfum in der Luft. Was eigentlich viel zu stark riecht für sein Alter. Weißt du?
Aber dann hat er was hinterlassen, ist doch auch okay.
Ja, das stimmt, aber Leute, die ganz stark nach Parfum riechen, finde ich auch immer so suspekt.
Ja. Ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, so ein Bedürfnis von Männern oder von Frauen, auch sich so einzuparfümieren. Es gibt aber auch Typen, die machen das immer schon. Und ich glaube, der riecht immer frisch geduscht plus so ein sehr aufdringliches Sportparfüm. Immer wenn ich den sehe, denke ich daran. Und ich glaube, der hat einfach wahnsinnig viel Zeit
mit
Körperpflege und Rasur
ja,
und so.
Ja, der pflegt sich.
Mein Freund Arne hat mal gesagt, der nie groß ein Womanizer war, eine Frau liebt die Mischung, die richtige Mischung aus Parfum und Schweiß. Du darfst also nie dich so sehr parfümieren, dass der Schweißgeruch, dein Identitätsmerkmal völlig verschwindet. Das muss eine Symbiose aus beiden werden. Du musst also das so einstellen, dass du ein Schwitzer mit Parfümgeruch bist. Was denn?
Wir haben es wieder geschafft. Wir haben angefangen mit der Feststellung, dass jeder Mann, der was auf sich hält, von jeder prominenten Frau ungefähr die Brustgröße weiß. Das ist immer irgendwie drin. Und jetzt haben wir gerade nochmal erklärt, was Frauen an Männern lieben. Das mögen Frauen besonders gerne, glaube ich.
Oh Gott.
Wenn drei Männer im Mezzo-Mix-Rausch ihnen das erzählen. Ich möchte mir ganz kurz einen Song wünschen. Und zwar von der Band. Was hast du für eine Beziehung zur Band Slime, Olli?
Dicken, der Sänger von Slime, Taxifahrer, wollte mir mal hat mir mal eine Leatherface-Platte abgekauft. Du geile Punkband aus den 80ern, 90ern. Minx, oh, super Platte. Ja, Slime ist eine Band, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die ihre beste Zeit meiner Meinung nach hatte in der Phase, in der Stefan Mahler getrommelt hat, der auch die wichtigsten Texte der Band geschrieben hat.
Ja, gute Band. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen YouTube-Vorfall, da ist mir die Band dann auch aus meiner Ärztezeit, Vizo-Ärzte, 90er-Jahre-Zeit, da bin ich irgendwann auch mal zu Slime abgeglitten, versehentlich.
Und auch zu den abstürzenden Brieftauben?
Ja, genau. Also ich habe alles mal durchgehört und bin aber letztlich dann wieder zurück zum nichtssagenden Max Giesinger-Pop gekommen. Und ich habe bei YouTube wurde von denen ein Video gelöscht. Und Slime haben dann Welches das Video denn? Wieder hochgeladen zu dem Song, den ich auch auf die Playliste setzen möchte, nämlich Sie wollen wieder schießen dürfen. Ist ein ganz strammer Antifa-Kampf-Baller-Song gegen Nazis und so. Also ist schon okay. Unter dem Video steht Folgendes. Unser Videoclip zum Song Sie wollen wieder schießen dürfen wurde auf der YouTube-Seite gelöscht mit der Begründung Hassrede. Nach unserer Beschwerde, die wir sofort eingelegt haben, kam gleich nach ein paar Minuten das hier als Antwort. Vielen Dank, dass du deine Videobeschwerde bei YouTube eingereicht hast. Nach eingehender Prüfung der Inhalte sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dein Video gegen unsere Community-Richtlinien verstößt und unsere ursprüngliche Entscheidung Gültigkeit behält. Wir danken dir für dein Verständnis und freundlichen Grüßen dein YouTube-Team. Diese Antwort kam so schnell, dass klar ist, niemand hat sich mit dem Text ernsthaft und überhaupt befasst. Uns würde mal interessieren, wie schnell die reagieren und auch löschen, wenn man eines der diversen Nazi-Rock-Videos mit derselben Begründung anprangert. Der Song also auf der Playliste ist Sie wollen wieder schießen dürfen von Slime. Ja, ich sag mal, musikalisch, ja, auch textlich,
ist das von der letzten Platte, von der aktuellen?
Ja, es ist, glaube ich, so eine Single-Auskopplung von noch gar kein Album, meine ich.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ging es um den Inhalt des Textes, nicht um das Bild, oder was?
Es ging um den Inhalt des Textes und ich glaube einfach, dass irgendwelche Nazis das gemeldet haben und dann wurde das gelöscht und sie haben es nicht wieder hochgeladen bekommen. Also gegen die Community-Standards bei YouTube, Slime, sie wollen wieder schießen dürfen und gleich sind wir wieder da mit Marco Göllner, Olli und Janni.
Yeah! Hey, es ist mal wieder Sonntag. Hier ist die große Unterhaltungssendung. Hier ist Fest und Flauschig mit Olli, mit Jan und ihrem Stargast Marco Göllner. Applaus!
Marco Göllner bei Spotify.
Danke Ihnen, ich danke Ihnen. Setzen Sie sich ruhig wieder hin.
Ja, danke schön.
Marco Göllner!
Oh, ist das schön bei Spotify.
Das war die Musik von Dalli Dalli.
Kenn ich noch.
Ja. Wer kennt's nicht, ne?
Ja,
hab ich nie gesehen.
Hab ich wirklich
nie
gerne gesehen. Wirklich nie gesehen?
Nee, nie gesehen. Aber Hans Rosenthal später dann mal gelesen, eine ganz tolle Geschichte, während des Zweiten Weltkriegs, während der Nazi-Herrschaft, einer von wenigen Berliner Juden, die in der Stadt geblieben sind, untergetaucht, jahrelang undercover, geheim gelebt und dann nicht deportiert entdeckt worden. Und in Berlin. Er hat in Berlin den Krieg verbracht als Jude und ist da untergetaucht.
Mhm. Tja. Bestimmt am Hans-Rosenthal-Platz.
Ja, ganz bestimmt am Hans-Rosenthal-Platz.
Ja.
Ja, Hans Rosenthal, bekannt geworden durch diesen Sprung. Der konnte immer ganz hoch springen.
Ja, das ist spitze. Der konnte höher springen als jeder andere in Deutschland. Das war der beste Hochspringer seiner Zeit.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht verrennen bei deren Aussagen. Und gehen wir zu Wim Tölke über ganz schnell. Hast du Wim Tölke geguckt? Da hatten die ganz wenig Geld im Studio. Das war das hässlichste Studio im deutschen Fernsehen. Da saßen drei Leute in so drei runden Kuppeln und mussten spezielle Spezialfragen zu ihrem Spezialgebiet beantworten.
Ja, aber das war voll 70er, diese runden Kugeln. Das war en vogue damals.
Ja, und Loriot hat damals die beiden Figuren gemalt und auch gesprochen. Nämlich den Wum und den Wendelin. Und ab und zu kam der blaue Klaus vorbei. Und den fand ich ganz toll.
Das haben wir doch alles schon besprochen in der Sendung.
Ja, aber wir können da nochmal kurz eine kleine Stippvisite machen, weil die Leute stehen auf Rituale, auf Strategien, auf wiederkehrende Sachen. Das ist ein Heimathafen, wenn man auch nur mal Sachen redet.
Also mal, sind wir denn jetzt hier schon karrieremäßig, Stichwort Karriereknick, an einem Punkt, wo wir quasi uns an Sachen erinnern müssen, die wir vor einigen Jahren schon mal gesagt haben, damit wir gemeinsam mit den Leuten, die uns so lange schon kennen, in Erinnerung schwelgen? Wie lange ist es noch hin, bis wir da mit so Otto-Ottifantenmützen rumlaufen?
Das nicht.
Machen. Oder aber hallo so Echo, hallo mir, Otto.
So oft wie mir immer
der
noch.
Der hat ja auch seine Berechtigung.
Otto hat auch seine Berechtigung. über zum Beispiel, wie oft ich mir das anhören müsste mit den Ratten unter meinem Sofa. Wie oft ich das mit der warmen Brille.
Das ist aber auch schlimm.
Ja, und die warme Brille. Wie oft ich das
ist
jetzt erst gehört habe.
Die warme Brille ist doch erst mal 3-4 Monate alt erst.
Oder auch mit dem Hamster, mit dem Skateboard früher. Weißt du noch, Jan? Mit dem Hamster.
Wo wir Ärger bekommen. Als wir noch einen Rundfunkrat hatten, der auf uns aufpasste.
Und außerdem schlagen schon Hörer vor, wir sollen mal die großen 5 unserer großen 5 Listen machen. Also die besten großen 5 Listen, die wir je gemacht haben.
Aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe von Marek, dem Praktikanten von unserem Tonhank, jetzt gerade im Vorgespräch, als du noch die Spezi frisch gezapft hast für Marco und ihr noch eine Zigarette geraucht habt, da hat er mir erzählt, dass wir uns mal über Tintenfische unterhalten sollen. Und das ist eine sehr gute Idee, weil Tintenfische, das kam eh öfter schon mal vor, Kommissar Ärmchen war ja schon mal dein Ding, dein Vorstoß in die Welt der Tintenfische, weil Tintenfische sind wirklich faszinierende Wesen.
Douglas aber das hat doch gerade der Precht, der hat doch da lange drüber philosophiert. Richard.
Ja, lass mal den Precht mal wieder aus. Also der
Precht. Wieso hat der Precht darüber?
Ja. Also in jeder Sendung, in der er sitzt, sagt er jetzt keine Tintenfischringe mehr, weil die sind so schlau.
Jetzt nimmt er uns schon die Themen weg, bevor wir sie überhaupt hatten. Das gibt's doch gar nicht.
Aber ich sag mal, bist du gerade im Internet?
Ja, bin ich.
Jan?
Ja,
Google mal bitte, Octopus adorabilis. Das ist mein Lieblingstier. Das ist der niedlichste. Und dann guck dir mal unter Bilder, guck dir den mal an.
Hier ist,
das ist der kleinste Tintenfisch und der wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und ich finde den so sauniedlich. Oh, der Octopus adorabilis. Und da gibt es auch ein Video auf YouTube zu,
wo
der wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt, weil der in der Tiefe lebt, sehr gutmütig ist und der lässt sich so fallen, der kann einen Fallschirm machen. Der kann sich wie ein Fallschirm in die Tiefe fallen lassen und ich finde, der sieht so knuddelig aus, dass es kaum zu ertragen ist.
Ja, wenn das Besondere an Oktopussen ist doch...
Ja,
das
wenn
ist
was Niedliches richtig niedlich gemacht ist, ne, dann finde ich es richtig niedlich an.
Ja, super. Da hat die Natur extra für den Olli einen niedlichen Oktopus gemacht. Ich finde das Besondere und der Marek, der hat auch recht, das ist nämlich wirklich so, Oktopus, überleg mal, die haben 3 Gehirne. Die sind wahnsinnig, 3 Gehirne, die können ihre Farbe ändern. Die können leuchten. Nicht die Gehirne, sondern die können ihre Farbe ändern sowieso, die Haut. Die können auf Kommando leuchten, wenn sie wollen. Sind sehr eigen, können sich, glaube ich, durch einen Flaschenhals durchzwängen, weil die keine harten Teile haben, bis auf den Mund.
Gibt's ein Video, habe ich gerade neulich gesehen, wo sich so ein riesiges Oktopustierchen durch so ein ganz kleines Loch im Schiff irgendwie durchzwängt.
Wie vermehren die sich denn, wenn die keine harten Teile haben?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Was für eine, wie groß sind die Brüste von Oktopusweibchen? Das ist halt die nächste Frage. Ja. Und mögen Oktopusfrauen das auch, wenn Männer so ein bisschen aus Schweiß und Deo
sagen?
Sag mir mal einen prominenten Oktopus. Dann wissen wir auch, ob der Oktopus wirklich so ein geiles Tier ist.
Richard David Precht.
Hat jemals ein Oktopus was ein geiles Video auf YouTube gestellt? Das haben doch die Menschen für die Oktopusse gemacht.
Paul, der aus dem SeaWorld in Oberhausen, der alle Ergebnisse richtig vorhergesagt hat. Und jetzt glaube ich, ich war letztens im SeaWorld in Oberhausen und da ist der, glaube ich, ausgestellt, der ist plastiniert worden von Gunther von Hagens. Apropos, was macht der eigentlich? Was macht eigentlich Gunther von Hagens?
Gunther von Hagen ist seit längerer Zeit schwer krank und hat sich zurückgezogen auf dem offiziellen Geschäft. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn man ihn sehen wird, in seinem Museum auch aufgeschnitten. Ist kein Witz, das hat er jedenfalls selber gesagt, dass er sich selber irgendwann da so ausstellen wird.
Jetzt ist mit Hut oder ohne?
Mit oder ohne? Mhm. Ich glaube mit Hut.
Mit Hut.
Ja. Ohne kennt man den auch. Das ist ja wie Udo Lindenberg, den würdest du ja auch nicht ohne Hut auf die... Würde man den ohne Sonnenbrille und ohne Hut eigentlich erkennen, Udo Lindenberg?
Auf keinen Fall.
Ich glaube wirklich nicht, ne?
Nee, vielleicht hat er darunter so ein Stoppel, so ein Jean-Claude Van Damme, ganz blonder, raspelkurzer Kurzhaarschnitt und besonders markante Augen. Und das ist eine gute Idee. Also dieses
und die Haare sind am Hut dran.
Der schminkt sich auf die Augen. Ob das permanent Make-up ist oder ob das...
Schminkt er sich
Weiß ich nicht genau.
Ja, klar.
Er schminkt sich die Augen. Ja, ja. Er hat so Kajal drunter. Hm. Ja, ja, Logo.
Kajal, ein Kajalschminker ist
Smoky Eyes. Smoky Eyes hat er. Smoky Eyes.
Jan, wir haben am Wochenende wieder unsere Aufzeichnung für unsere Fernsehsendung, um mal ganz kurz ein bisschen Gossip zu reden. Bist du aufgeregt? Mhm.
Nö, kein bisschen. Ich sitze hier gerade und habe gerade ein Dokument auf von Sachen, die mir eingefallen sind beim auf Toilette gehen. Und pass mal auf, einen schönen Satz. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem mache. Ist sehr moralisch. Wir müssen die Bronzetafeln, vor denen wir Grenzen niederlegen, bei Zeiten auch mal wieder lesen. Das ist gar nicht schlecht. Ich bin durch Berlin gelaufen und hab festgestellt, da hängen so viele Bronzetafeln, wo vor Krieg und Narzissmus gemahnt wird und gewarnt. Da waren so viele vertrocknete Kränze hingen da überall dran. Man hatte das Gefühl, dass keiner mehr liest die Tafeln, sondern einfach nur ritualmäßig seit Jahren Kränze dahin gelegt werden, aber keiner mehr so ganz genau weiß, warum eigentlich und woran man sich nochmal erinnern muss und so. Auch keiner weiß, was das bedeutet, was da draufsteht. Ist mir letztens heute die Idee gekommen.
Dass ganz viele Leute wissen auch nicht, was Ostern ist und feiern es trotzdem. Ne?
Eben darum ja. Gut, ja, aber eben darum ist ja das Marco. Schlimme.
Guter Einwurf, finde ich auch.
Aber das Schlimme daran, ist es nicht schrecklich, dass keiner mehr weiß, was Ostern ist?
Nein, in Dammtor hing ganz lange zum Beispiel ein Denkmal, da waren so Soldaten drauf und da stand da, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Das war das, worauf Slime damals ihren Text, dieses Lied geschrieben haben, Deutschland muss sterben.
Ja, damit wir leben können. Wurde höchstrichterlich bestätigt, dass das Kunst ist, das Lied. Die hatten auch schon so ein Verfassungsgerichtsding am Laufen, Slime. Irgendwie 2000.
Ja, das hatten die schon ewig oft gehabt, glaube ich, auch mit ihren Songs. Aber es ist auch so, ich bin sehr gerne im Treptow bei diesem russischen Kriegerdenkmal. Kennst du das, Jan? Was sie gebaut haben? Das ist ja sehr beeindruckend. Das wurde wirklich in 2 Jahren nach dem Krieg gebaut. Und da stehen ganz krasse Sachen. Und da muss man sagen, einmal im Jahr, ich glaube immer zum Kriegsende, sind da wirklich eine große Anzahl von Russen, die auch mit Bussen herkommen und dann nochmal wirklich
Russen in Bussen,
die dann da Blumen hinlegen und dann auch nochmal auf die Bussen. Kriegsherrschaft des Zweiten Weltkrieges irgendwie aufmerksam machen. Da wird das wahrscheinlich noch intensiver gefeiert mit den Russen in Bussen. Jan kann dich nicht mehr einkriegen gerade.
Ich habe gerade überlegt, was die Einzahl ist.
Russen in Bussen, das sind Russen in Bussen.
Die können doch auch nicht lesen, was da draufsteht, die Russen.
Das ist ja auf Russisch.
Ach, das ist
können das nicht lesen.
Ach, die kommen hier hin, um das zu lesen.
Die kommen hier, und da stehen auch ganz krasse Sachen. Und da sind auch so Soldaten von Stalin-Bilder noch und so. Aber das ist ein ganz interessantes Denkmal. Auf der einen Seite ist eine weinende Mutter mit dem Kind und dann auf der anderen Seite kommt eine weinende, trauernde Mutter. Auf der anderen Seite ist der Soldat mit dem Kind im Arm und mit dem Schwert in der Hand, der nach 5 Jahren 41 ist Russland, glaube ich, offiziell in den Zweiten Weltkrieg mit eingetreten, beziehungsweise 41 bis 45, 4 Jahre und oder 5 Jahre und dann wird dieses Kind eingetreten, ist auch in den Krieg. Ja, wir treten mal den Krieg mit ein.
Mehrere Monate nachdem Deutschland die Russen überfallen hat, ist Russland dann auch eingetreten. Was machen wir jetzt? Der Deutsche kommt nach Moskau. Was machen wir?
Wir wehren uns.
Erstmal abwarten, vielleicht treten wir später ein in den Krieg.
Erstmal die Beitrittserklärung.
Erstmal gucken, was los ist.
Apropos, die Engländer sind raus, Leute. Die Engländer sind raus, ganz kurz. Das müssen wir. Ich habe eh noch so viele Sachen auf der Liste. Oder hast du auch noch was auf der Liste? Die Engländer sind raus. Marco Göllner. Jetzt haben wir dich schon wieder so zugequatscht. Marco Göllner. Was macht das mit dir, dass jetzt die Engländer offiziell raus sind? Offiziell.
Du, ich weiß gar nicht, ob die jemals richtig drin waren, wenn ich so darüber nachdenke, dass die ja nicht mal das gleiche Geld hatten wie wir. Also die haben ja schon immer diese Sonderstellung gehabt.
Haben die Schweden auch?
Du, wenn ich Chef wäre...
Die Schweden haben es einfach nicht gemacht. Die haben sich einfach geweigert, das Geld umzuwerden. Entschuldigung.
Ich würde sagen, mein Gott, nee, also wenn wir doch das zusammen machen wollen, dann doch alle zu den gleichen Konditionen. Auch das würde ich zu den Schweden sagen, das würde ich auch zu den Engländern sagen. Und dass die raus sind, who cares?
Ja, ich glaube, die werden am meisten kehren darüber. Ich glaube tatsächlich, dass es für England schwieriger ist als für den Rest Europas.
Ich glaube auch nicht, dass das so bleibt. Die müssen das jetzt durchziehen, aber ich glaube nicht.
Meinst du, dass die wieder zurückkommen irgendwann, reumütig?
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, wirtschaftlich kann das für einige Krisen sorgen. Irgendein interessanter Wissen, also ich habe auch was gelesen drüber, was das alles, ich habe mich da mit dem Brexit, ganz ehrlich, ich wusste ein paar Tage vor dem Brexit nicht, was das überhaupt alles bedeutet und was das soll. Ich habe mich da nicht so stark mit auseinandergesetzt. Es ist eine Sache, die auf einmal passiert ist und jetzt habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt und es wird auch für wirtschaftliche Konsequenzen sorgen, weil vor allem, es gibt ja einen marktdominierenden Preis und England ist da nicht mehr drin und kann auch ähnliche Verhandlungen nicht mehr führen und müssen jetzt ihre eigenen Konditionen aufstellen in ganz vielen Sachen und das wird für viele problematische Sachen sorgen, wahrscheinlich für auch Entscheidungen, die auch die Engländer im Nachhinein bereuen werden, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Siehst du es nicht so, Janni?
Ich sehe gerade hier in deinem SMS-Verlauf, warum hast du mir das Foto von dir und Joko und Klaas geschickt?
Weil wir gestern gedreht haben.
Hast du wieder einen Witzdreh gemacht mit denen?
Ja. Ist doch die letzte Staffel Zirkus Halligalli.
Ja, nun. Ja, ja, ist ja gut. Hat auch seine Berechtigung.
Ja, so, was, ich habe dich irgendwie lange nicht mehr im Internet gesehen mit irgendwas Geilem, Jan.
Oh, doch, ich aber.
Ja, was denn?
Ja, ich habe ganz, ganz, ganz toll gesehen, wie Janni, ich wusste gar nicht, spielst du Schlagzeug tatsächlich eigentlich?
Bisschen, ja, aber nicht gut.
Ja, ganz schlecht. Da hat er in einem ganz hervorragenden Polunder gesessen und hat mit Mando Diao Schlagzeug.
Das ist alt oder neu?
Na, ganz neu von
letzter Woche. Ich habe dich lange nicht mehr letzte Woche gesehen. Ganz ehrlich, das war ganz toll, Jan.
Diese Latte, die man sich selber hochgelegt hat, das ist das Thomas-Gottschalk-Prinzip. Weißt du, selber irgendwann so geil abliefern, dass man irgendwann an sich selber gemessen wird. Wo kann man natürlich nur verlieren, ist ja klar. Olli, lange nichts mehr im Internet, ich glaube, ich spinne. Willst du, ich gehe raus.
Olli, waren lange nicht mehr im Internet.
Ich war lange nicht mehr, Jan, ich bin einfach lange
nicht mehr. Weil das Kabel raus war. Und wenn ich heute nicht gekommen wäre, dann wäre es immer noch nicht drin.
Wir hatten Probleme.
Wein in der Straße.
Mando Diao, so eine Arschlöcher, ganz ehrlich, die Band.
Sind die Arschlöcher?
Ja, schwedische Bands meistens Arschlöcher, ganz ehrlich, ganz oft. Auch The Hives, auch Arschlöcher. Aber war die einzig geile, sympathische Band. Oft Hives zum Beispiel konnte ich nicht mehr ertragen, weil der Sänger hat versucht, so oft ironisch, arrogant auf der Bühne Ansagen zu machen. Und irgendwann war der Witz so vorbei. Und irgendwie haben die mit Scorpio, dem Veranstalter vom Hurricane, so einen Deal, dass sie jedes Jahr da spielen dürfen. Und ich fand die Hives mal ganz toll. Und irgendwann konnte ich die nicht mehr ertragen. Und Mando Diao, das ist halt diese legendäre Geschichte. Ich habe mal ein Festival gespielt. Omas Deich oder so. Oder was anderes. Oder Nordbrand. Oder irgend so eine Scheiße. Nee, war geil, das Festival. Aber da spielen dann Mando Diao. Und wir kamen spät an, hatten unseren Auftritt und wir wollten im Catering was essen. Alles war abgebaut, Außer ein großer Teller, habe ich schon mal erzählt, aber Marco kennt die Geschichte nicht. Ein großer Teller, auf dem Nackensteaks waren, frisch vom Grill. Und dann wollte ich mir eins nehmen und dann war da unter ein Schild, da stand Only for Mando Diao.
Und dachte, ja, da kann doch Mando Diao meistens, du weißt doch, wie das ist, da kann doch Mando Diao nichts dafür, sondern das ist dann der Manager, der scheiße war.
Genau, und dann bin ich dahin und hab mir und Felix Gebhardt, der damals bei mir Gitarre gespielt hat, jeweils zwei Nackenbrötchen in das Brötchen geworfen. Und dann kam der kleine Manager, der auch so groß war wie eine Thermoskanne, von Mando Diao an und meinte, hey, can't you read? This is only for Mando Diao. Und dann hab ich wirklich gesagt, ja, sorry, but I'm hungry. Und dann hab ich das vor seinen Augen gegessen. Und dann hat er versucht, ja, und dann hat der Typ dann mich angeguckt, war super sauer, und hat versucht, die Security zu rufen. So, hey, what's this guy here? Out of this guy. Und dann kam aber keiner. Und dann habe ich ihn genüsslich vor dem gegessen.
Und gegrinst.
Ja. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Und habe noch gesagt, scheiß auf diese kleinen Scheiß-Schweden.
Und was hältst du von den Helicopters?
Superband.
Ah, ich wünsche mir von den Helicopters für eure Liste, die fehlt unbedingt noch, nämlich You're Too Good vom Album High Visibility von 2000.
Oh, mega Album.
Haben sich leider aufgelöst, irgendwann so 2008 oder was, aber Helicopters.
Und weißt du, wo der Sänger vorher Schlagzeug gespielt hat?
Bei dir in der Band?
Nein, ne? Bei Entombed. Entombed ist eine Death-Metal-Band, beziehungsweise Dark-Doom-Metal-Band gewesen. Wolverine Blues, mega Platte von Entombed.
Jetzt aber hören wir uns die Helicopters an. You're too good to be to me, baby.
Ja, und gleich sind wir wieder da. Ja.
Tschüss.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir.
Hey, schon. Ricky, jetzt reicht's.
Hey, willkommen zurück bei Fest und Flauschig bei Spotify am Tag nach der großen April-Scherz-Parade, am 2. April. Was waren das für tolle Gags, die wir in Radiosendern in der ganzen Republik gestern mitbekommen haben. Super lustig. Arno und die Morgencrew. Übrigens morgen bei Arno und der Morgencrew Mario Barth in Berlin. Arno und die Morgencrew. Wirklich? Arno macht frei und morgen moderiert Mario Barth RTL in Berlin. Super Radiosender. Arno ist wirklich mega. Ich glaube, Arno ist vor mittlerweile 30 Jahren dazu übergegangen, die Morgenshow für den darauffolgenden Tag jeweils am Abend vorher aufzuzeichnen und das von der Praktikantin abfahren zu lassen. Ist
meine, das wäre doch was für dich, Olli.
Das wäre was für mich.
Du hast auch die Idee, eine Morning-Show zu machen, ne?
Nee, das war Jans Idee. Eine Morning-Show und ich komme aber erst 5 Minuten vor Ende der Sendung.
Ja, oder du nimmst den Tag vorher auf.
Ja. Aber das finde ich immer noch, die Morning-Show mit Olli Schulz, die Sendung besteht nur, dass alle genervt sind und warten. Und nur schlecht über mich reden. Und ich muss in den letzten 5 Minuten der Sendung alles wieder hinbiegen.
Und das schaffst du jedes Mal. Dass keine Musik läuft, bis du nicht kommst und die selber aussieht. Und alle warten. Ey, Alter, wo ist Olli? Wo ist Olli?
Ja. Das wäre ja mal was Neues, ne? Also das Einzige, was auffällt im Radio, ist ja, wenn nichts ist. oder wenn es ganz laut ist.
Ja. Ja. Und das, ich finde das wirklich witzig. Und in 5 Minuten schaffe ich das in jeder Sendung, die Leute wieder auf meine Seite zu ziehen, obwohl vorher ein Hassprediger, Serdar Somuncu, 2 Stunden gegen mich schlechte Laune verbreitet. Und dann komme ich mit meiner sympathischen, dümpelhaften Art, sag 2, 3 liebe Sachen, menschliche Sachen auch, die Leute im Markt erschüttern und dann verzeihen mir alle wieder.
So wie bei dem Manager von Manu Diao.
Genau, obwohl der hat mir bis heute nicht verziehen.
Ja, ich weiß nicht, Sachen, ob das der Manager war.
Ja, weiß ich auch nicht. Oder
die Thermoskanne.
Gibt es irgendjemanden, Jan, der dir nie verzeihen wird mehr in diesem Leben?
Ja, gibt es. Aber möchte ich nicht in der Sendung drüber sprechen. Ich möchte wieder weniger privat reden, mehr beruflich in der Sendung. Und ich muss ganz kurz erzählen, dass ich diese Woche beruflich am Dienstag nämlich bei einem Konzert war. Ich war seit langer Zeit wieder mal auf einem Rockkonzert oder einem Rock-Pop-Konzert im Palladium in Köln. Geile Venue. Na, wen habe ich gesehen?
Lass mich ran. Männerband oder Frauenband? Sag mal kurz ein bisschen näher ran.
Nee, also im Publikum würde ich sagen Hälfte, Hälfte. Tja.
Wie viele Leute passen ins Palladium?
3.500.
Absolut Beginner.
Nee.
Ich denke Rock. Hast du nicht gerade gesagt?
Also Rock. Ich gebe auf, Jan.
Ich weiß es auch.
Es war ein Bilderbuch. Ach, das war das größte Konzert, was sie gespielt haben. Und ich muss sagen, das ist, ja, ich bin, ich sag mal so, auf eine Art, ich finde, dass die machen wirklich, erstmal ist dem Gitarristen von Bilderbuch hoch anzurechnen, dass das Gitarrensolo wieder, die Synthie-Gitarre und das Gitarrensolo, was man mitsingen kann, wieder einen Platz hat in deutschsprachiger Musik. Das ist wirklich so. Also die Gitarrensoli von dem Typen sind wirklich, also allein deswegen schon super. Das Verhuddeln der deutschen Sprache, was der Sänger Maurice macht, so Falco-artig ein kleines bisschen, mit der deutschen Sprache so locker umzugehen und dabei trotzdem keine peinlichen Texte zu haben. Also die Texte sind schon, dafür, dass es nicht nur auf die Texte ankommt, sondern auch auf die Melodie, sind die Texte auch gut. Ich finde das, ich höre das gerne. Ich finde es eine...
Und viele Leute abgegangen? Und tanzt man da auf dem mega, Konzert?
Die sind mega abgegangen. Mit Moshing. Es wurde so ein Gymnasiasten-Mosch, wo dann aber so ein paar esoterische Frauen getanzt haben vorne drin, bevor die sich dann zusammengeschmissen haben. Aber es war wirklich rappellvoll. Es platzte aus allen Nähten. Und Gymnasiastenpublikum, muss man sagen, ist eine Band für Leute, die schon alles gehört haben und jetzt noch ein bisschen tiefer rein wollen in die Materie. Und zwar, aber die Stimmung war wirklich fantastisch.
Und 19 sind und alles, ja.
Ja, aber es war wirklich, 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 wirklich fantastisch.
Und ich mag die Band ja auch, glaube ich. Ich mag die auch. Es gibt so Bands, die werden dann gehypt und dann gibt es auch so Bands, die werden dann von allen gut gefunden. Dann muss ich die jetzt auch nicht noch gut finden, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, die nicht gut zu finden.
Ja, aber Silbermond. Ich weiß, warum ich Silbermond sage, weil hinter den Kulissen, ich bin dann Backstage reingefahren. Erstmal bin ich mit dem Elektroroller dahin gefahren, einfach um geil rüber zu
kommen. Ohne Helm, damit auch alles sehen, dass
du mit Helm. Nein, natürlich mit Helm. Keiner hat mich erkannt. Und dann bin ich eher abgehauen, weil es anfing zu regnen. War eine scheiß Idee, mit dem Roller dahin zu fahren. Auf jeden Fall bin ich Backstage da rumgelaufen. Und dann waren da 2 Jungs, auch im selben Alter wie die Bilderbuchleute, so Mitte, Ende 20. Und dann sagte, ich glaube, der Manager von Bilderbuch, hier die beiden, die machen ja die Lanxess Arena normalerweise voll mit ihrer Band. Ich weiß aber nicht, wer das war. Es waren 2 offensichtlich bekannte Musiker, die in Köln und Umgebung wohnen, oder Deutsche, die zufällig da waren, die normalerweise mit ihrer Band die Lanxess Arena voll machen. Ich habe aber die ganze Zeit Angst,
vom Bab.
Dass es Silbermond waren, weil die haben mich auch so angeguckt und wollten nicht mehr weiter mit mir reden, weil die Angst hatten, glaube ich, dass ich sie scheiße finde oder sowas. Oder weil die sauer auf mich waren.
Brings.
Nee, die sind nicht mit den 20.
Wir nehmen mal ein Lied von den Brings.
Ich kann nee, wird morgen denn früher eine super geile Zick. Mit Tränen in der Ohren lor ich manchmal zurück.
Es gibt doch 3 große Bands in Köln, ne? Bab, die Brings und die Höhner, oder?
Das Black Fuss.
Black Fuss. Aber die Black Fuss sind irgendwann...
Black Fuss, ja. Das kenne ich ja noch was.
Black Fuss mit Frankreich,
Ja, genau, ne?
Stimmt.
Baguette, Jeanette.
Das war ein Lied in den 80ern.
Das sind die Black Fuss, echt?
Frankreich. Kennst du das noch, Jan?
So, ja, aber das waren die Black Fuss.
Frankreich. Ja.
Das waren die Black Fuss. Mit Tommy Engel, ne?
Ja, aber der ist ausgestiegen, glaube ich,
richtig, irgendwann.
Und dann ist die Band
genau, der macht Solo.
Ja, das ist immer so ein Fass, das Jan, das ist ein Bremer, das ist wirklich in die eine der aufgedrehtesten Städte zieht, nach Köln, und da so ja. sein Leben, das La Dolce Vita in Köln. Ja,
aber dann bist du völlig assimiliert, wenn du da bist. Dann musst du
es ist so.
Mitmachen.
Es hat 10 Jahre man merkt gedauert. Auch tatsächlich, für mich ist Jan weniger norddeutsch als zum Beispiel ich. Obwohl ich in Berlin wohne als Hamburger. Für mich hat Jan ein bisschen, sag ich mal, die Kölner Haut übernommen. Also die Kölner ja. Haut wurde ihm übergestülpt. Das ist genauso, wenn du als Ausländer oder als Flüchtling nach Bayern ziehst, wenn du nicht nach 3 Wochen anfängst zu jodeln, wirst du ausgewiesen. Und ich glaube, ja, so ähnlich machen sie das geil, in Köln
wenn,
auch mit.
Wenn du so ja. keine Ahnung, Afghane oder Schwarzafrikaner, der in Bayern ist und auf einmal dann so bayerisch spricht, oder auch, was für mich als Hochdeutschen mehr merkwürdig ist, wenn Türken, die in Österreich groß geworden sind, auf einmal Deutsch sprechen, aber mit so einem schweren österreichischen Einschlag, wo man immer denkt, oh Mensch, irgendwas stimmt jetzt hier gar nicht. Also bitte, was ist denn jetzt hier los? Also so türkisch gemischt mit österreichischem Deutsch und der Aussprache und so, also naja.
Was ich aber wahnsinnig sympathisch finde, ich weiß, das klingt jetzt auch wieder so, ha, wir Deutschen, wir finden das so, so Deutsche klatschen ja gerne auch bei Preisverleihungen, wenn ein internationaler Star einfach nur auf Deutsch sagt, ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Und dann so, ha, wie toll, ich spreche nicht so gut Deutsch. Und dann freuen die sich immer alle. Aber was für mich ein Faszinosum ist, ist der dunkelhäutige Moderator auf N3, der Plattdeutsch snacken kann. Den finde ich so sympathisch. Ach so, weil der so,
Jareti Baba, Jareti Baba, der ist super. Der ist super.
Der ist so cool und er macht mir so, ja, mein Dian, ich hab hier, der kann besser Plattdeutsch snacken als ich. Weißt du, das hat er richtig drauf. Und das ist einfach so cool. Also ich glaube, es liegt jetzt gar nicht daran, dass er generell aber auch ein Typ, der jung ist und noch so gut Plattdeutsch snacken kann.
Kommt denn, die kommt auch, glaube ich, aus Osnabrück oder so, aus der Ecke Osnabrück. Irgendwie sowas. Niedersachsen.
Also, schnackt man da platt? Schnackt man da platt?
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Nee.
Sag mal, wem es nicht mehr gibt, den habe ich früher so gerne gesehen. Sonntags, der hat so ein ganz dicker im dritten moderiert, so eine Bingo-Lotterie. So ein ganz dicker. Der war ganz sympathisch.
Michael Türnau, der dicke Michael.
Ach du, Jan kennt
sie
alle.
Ob eventuell der dicke Michael vielleicht ein kleines bisschen irgendwie kardiovaskuläre Schwierigkeiten irgendwann bekommen hat und deswegen eingezogen wurde. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt.
Ich habe diese Sendung wahnsinnig gerne gesehen. Bingo mit dem dicken Michael.
Zum Bund. Ab 200 Kilo muss man zum Bund, falls die Gulaschkanone ausfällt, wird der Dicke gegessen.
Du musst das Bund an seiner Hose erweitern.
Den Bund an seiner Hose.
Nee, ach, ihr liest es gerade. Jareti Baba ist in der Nähe von, Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst. Und das ist natürlich schwere Plattgegend. Also überhaupt die ganze Bremer Ecke, alles was südlich von Bremen ist, da wird schwer platt gesprochen.
Ich muss dazu noch sagen, dass ich das auch, wo wir über Bayern geredet haben, guck dir das noch mal an, damals als Giovanni Elber nach Bayern gekommen ist, das hat keine Woche gedauert, da gab es die ersten Pressefotos von ihm mit Lederhose und ich glaube, inzwischen wohnt er auch im Bierzelt.
Das ist wurscht, da wird jeder in Lederhose fotografiert.
Ja, aber das ist wirklich so und aber auch, dann kommt dann irgendwie Pepper Toni oder Prapper Toni und Pep und Toni und alle, wie sie heißen. Pep Guardiola und nach einer Woche sind die im Bierzelt, haben von einer gesamten Spielerfrauenfraktion schon, sag ich mal, so, also untenrum Fotos und sind auch alle irgendwie in Lederhose im Käfer-Bierzelt irgendwie eingezogen und wohnen
da
in der WG.
Da habe ich ein ganz tolles Interview gesehen von Uli Hoeneß diese Woche, der mich total erinnert hat an den späten Harald Schmidt, der auch immer mit der gleichen Art über die Welt geredet hat, wo Uli Hoeneß sich darüber beschwert hat, dass heutzutage, wenn die Spieler aufs Oktoberfest gehen, dann muss das 3 Wochen vorher angekündigt werden, damit das Käferzelt abgesperrt. Und früher war das einfach so, da hat man den Trainer gefragt, hier, Herr Lattek, dürfen wir heute auf die Wiese, dürfen wir heute mit der Mannschaft auf die Wiese? Und dann ist der Beckenbauer und der Hoeneß sind da zusammen mit dem ganzen Team auf die Wiesen gegangen und dann sind die aber in allem drin gewesen, in allen Karussells und sowas. Und noch eine extra Runde, das ist ja heutzutage gar nicht mehr möglich, weil dann müsste das Oktoberfest absperren und alle würden Selfies machen. Und die Vorstellung, dass der ganze FC Bayern einfach einen Tag lang Karussell fährt auf der Wiesn, ist schon spektakulär. Das war damals so.
Das
ist nicht mehr so.
Das ist wirklich so gewesen, dass die das alles noch machen konnten. Früher war, ich war im Zirkus Roncalli damals und da war Felix Magath und Manny Kals waren da. Die saßen auch noch eine Loge neben uns. Ganz normal. Und meine Mutter hat immer nur, na guck mal, da Manny Kals da und so, ne? Und die wurden danach gefragt von 3, 4 Leuten und dann sind die auch gegangen. Heute würde jeder ein Selfie machen wollen. Ich frage inzwischen immer Leute, kann ich ein Selfie mit dir machen? Frage ich, warum denn? Einfach erstmal. Und dann will ich eine schlaue Antwort haben. Das ist jetzt das neueste Ding. Ich wechsle alle paar Wochen diese Selfie-Methode, wie ich damit umgehen, habe ich mir überlegt.
Ich verteile mal Kopfnüsse, wenn Leute mir Selfies machen wollen.
Das charakteristische
Bankenüberfall.
Österreicher.
Ist immer und überall.
Genau. Oh, die großen fünf ERV-Songs. Was für gute Hits sie hatten. Anna Copacabana, liebe ich sehr. Anna Copacabana und am Wörthersee. Oder, aber das Beste war der Märchenprinz. Kennst du den Märchenprinz noch, Jan?
Ja. Mama Märchenprinz, Mama Märchenprinz. Mama Märchenprinz.
Mega Band gewesen. Fand ich damals gut. Auch ein bisschen scheiße. Marco Göllner wünscht sich jetzt noch einen Song. Und dann machen wir die großen fünf.
Karriereknicke.
Die großen Karriereknicke berühmter Persönlichkeiten, die uns aufgefallen sind. Ja? Okay. Und aus dem Bauch heraus. Hast du ein paar, Marco?
Ich weiß nicht, ich muss erstmal nachdenken. Marco, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit für.
Denk mal nach.
Ich habe mir eure Playlist angesehen und es fehlt natürlich ein Künstler ganz entschieden darauf, nämlich Glenn Hansard. Ich bin großer Glenn Hansard-Fan und das großartigste Glenn Hansard, vielleicht kennt man ihn aus dem Film Once. Ja. Da hat er sollte er erst nur die Musik für machen.
Hat er mitgespielt.
Und dann sollte ein Schauspieler seine Rolle spielen und dann hat irgendwann nachher der Produzent gesagt, nee, wieso machst du es nicht selber bei den Liedern? Und dann hat er mitgespielt. Der hat übrigens auch damals den Gitarristen gespielt bei, wie heißt dieser hier, wo sie, Commitments. Da war er auch schon mit dabei.
Guter Film gewesen.
Ja, auch ein guter Film gewesen.
Aber Once ist auch ein sehr schöner Film.
Once ist ein ganz, ganz toller Film, wenn man weinen will, guckt man Once. Danach kam ein Soloalbum von ihm raus, das heißt Rhythm and Repose. Und davon wünsche ich mir jetzt auf eure Playlist den Song Bird of Sorrow, Glenn Hansard.
Ja, yeah, und gleich sind wir wieder da. Fest und Flauschig, hier mit Jan und Olli und unserem Gast heute und dem Sprecher, unserem charakteristischen Intros, Marco Göllner. Herzlich willkommen nochmal, Marco.
Guten Tag.
Ach, ist es ganz...
What they should be charging you. So, in point of fact, they're going to lose money if this black world technology gets incorporated into the airlines. So if you could retrofit this technology and put it on a 727 or a 747, there'd be no need to charge these outlandish airfares. They could be doing it for $10, but we're never going to see.
Deswegen wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Nee, die hat geweint, Hormone, ist ja auch hochschwanger. Ich glaube, im Mai kommt das Kind von Markus Pretzel, Europaabgeordneter und Vorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Jetzt lese ich heute.
Anyway. It's just incredible. Yeah. And when you do this too, you have the potential of exceeding the speed of sound without creating a sonic boom because you're essentially massaging the air molecules ahead of the aircraft. And so that may be one reason when you hear these reports of these black aircraft and UFOs departing like a spark off a grass.
Schlechte Atmung ist schon überstehen, das schlechte Atmen bedeutet.
Der rauskommt und
Wenn der im Fahrstuhl war, dann bleibt nicht die Parfumwolke stehen, sondern der Atem. Mhm.
Nein,
und mit dem der Atem ist so physisch spürbar. Du kannst dich mit dem Atem noch unterhalten. Der Atem ist eine eigene Persönlichkeit.
That there's no sonic boom because they've already figured out that technology. They've already eliminated the sonic boom footprint decades ago. And here we are in 2014. We're living in this obsolete world with these obsolete airliners chugging away at 500 miles an hour when they can be going supersonic and it can be
in den Mundgeruch. Und es gibt Atem, der komischerweise dieselbe Schwere hat wie Luft und der einfach ausgeatmet wird und dann da wirklich ist und sich auch nicht verflüchtigt. Der kurz davor ist von einer gasförmigen Form in so eine feste
Is there something that's kind of constricted within the realm of the something like the like a defense budget because it's just so costly to develop some of this stuff.
Well, all I would say is the B-field Brown effect was researched in the 50s and 60s and T. Townsend Brown had perfected his.
Also hier kommen die großen fünf, ne? Wir haben es.
Genau, die großen fünf Karriereknicke in der Geschichte der Menschheit. Los geht's.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Number 3,187,206. So he was smart enough to figure it out back in 1965. I can't imagine the engineers who are working at Lockheed, working at Northrop and Boeing, they were also able to figure it out as well. So I can't say it must have been that difficult. So it can't be all that impossible to retrofit it on a 777.
Right.
Verkultet ist natürlich auch keine Sache, über die man sich nur lustig machen kann. Aber als er mit Udo Lindenberg saufen war, irgendwann mal eine Nacht, das groß in der Bildzeitung war, und dann am nächsten Morgen stand in der Überschrift, werde ich nie vergessen, Harald Junke verlässt irgendwie Frau und alle für 18-Jährige. Und dann war er mit einem 18-jährigen Mädchen in einer Bar zu sehen und war alkoholisiert und trug, glaube ich, noch einen Bademantel. Das war für ihn, glaube ich, das Ende leider. Das war das Ende. Und ich glaube, es lag noch nicht mal an der 18-Jährigen oder irgendwas, sondern es lag an diesem Bademantel Bild von ihm besoffen am Tresen morgens irgendwie. Ich glaube, im Bademantel besoffen und das nicht irgendwie ironisch zu machen, das ist nicht so richtig gut. Da merkt man, okay, der hat nicht nur so ein kleines Alkoholproblem, das ist ernst jetzt. Und als er dann später leider ins Heim gekommen ist, beziehungsweise so ein Trinkerheim, das war dann sehr tragisch, weil ich den wahnsinnig cool fand, Harald Junke, den mochte ich immer, der hatte so eine nonchalante Art, die ich irgendwie sympathisch fand, und ich nehme es der Stadt Berlin übrigens sehr übel, dass es immer noch keinen Harald-Junke-Platz gibt oder keine Harald-Junke-Straße, weil das nun mal
wirklich doch ganz bestimmt, dass er doch.
Nein.
Doch wo, wie bestimmt? Hundertprozentig. Harald Junke Straße.
Gibt es nicht?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das gibt es nicht. Nein, gibt es nicht.
Das gibt es doch gar nicht. Warum nicht? Harald Junke. Ja. Platz.
Und leider, was ist leider, unser gemeinsamer Kollege Mario Barth hat sich da auch schon mal stark gemacht.
Der übrigens, weißt du das noch, dass er sich letzt oder vor 2 Jahren hat er ganz tolle Sachen im Internet geschrieben über unsere Talkshow, die übrigens heute Abend wieder läuft bei ZDF Neo, mit einer tollen Besetzung. Johannes Bekerner, Sandra Maischberger, Bettina Rust und Jens Kobel sind zu Gast.
Genau, ja. Wahnsinnig gut. Das ist heute wieder der Jan und Olli-Tag. Erst fest und flauschig, dann die Fernsehsendung und danach dann wieder mit dem Doppelstecker ins Bett gehen. Wenn es den mal geben würde bald, der Doppeldildo, der Jan und Olli, weißt du noch, haben wir doch mal überlegt.
Können wir da nicht bei Dildo King genau. oder sowas mal anfragen, ob wir denn unsere Penisse abgießen lassen und einfach so ein Doppeldildo. Die eine Seite von Jan und die andere von Olli, aber weil die halt ineinander übergehen, weiß keiner, wie lang der Penis des jeweils anderen ist.
Die Frage ist, welche der beiden Seiten ist fest und welche ist flauschig?
Die flauschige Seite des Penises. Gut, Penis und Brüste haben wir alle schon abgearbeitet. Dein Platz 5 der großen Karriereknicke, Jan.
Auf Platz 5 ist bei mir Jesus. Es fing alles gut an, also fing alles echt magisch an. Der Vater war der liebe Gott, die Umstände waren schwierig, hat sich hochgearbeitet, hat eine riesen Community angesammelt, wie so ein YouTube-Star, immer mehr da im Nahen Osten übrigens, auch kein einfaches Terrain, damals schon nicht. Und dann auf einmal, kurz nach seinem 32. Geburtstag, Riesenärger mit den Römern, zack ans Kreuz genagelt, aus die Maus. Dauerte viele hundert Jahre, bis er sich dann davon wieder erholt hat. Und mittlerweile ist er wieder einigermaßen wohl auf und die Leute warten auf seine Rückkehr. Das ist mein Platz 5. Aber ich weiter glaub, oben kann ich ihn jetzt nicht ansetzen.
Das Comeback steht auf. Hast du einen Platz 5, Marco?
Ich schiebe.
Marco schiebt. Mein Platz 4, Eva Herrmann. Eva Herrmann hat... Wie? Eva Herrmann hatte eine Show mit Hermann und Tietjen am NDR, war eigentlich alles ganz gut, war vielleicht sogar von Hermann und Tietjen die attraktivere, glaube ich, kann man das so sagen?
Das kann ich auch nicht sagen. Bettina Tietjen
weiß ich auch nicht,
attraktiv. 2 Meter groß, sie ist größer als ich. Bettina Tietjen ist riesig.
Die kann ich komplett einwickeln. Fühlen Sie sich mal komplett in Bettina Tietjen heute Abend eingewickelt. Er ist auf alle Fälle, das ist auch egal, ob sie attraktivere war. Sie war auf alle Fälle eigentlich jemand, der mich nie gestört hat und dann oder auch nie unangenehm aufgefallen ist, was auch irgendwie, die hat einfach so moderiert. Und dann hat sie dieses Buch rausgebracht, das Eva-Prinzip, glaube ich, hieß das. Und da ging es darum, dass die deutsche Frau auch mal wieder an den Herd muss und die alten Werte immer wieder schätzen muss. Und dass wir doch alle irgendwie anfangen sollten, auch mal wieder diesem Land mehr zu danken und der Identität und so. Und das war alles leider ganz unangenehm. Und was ich mich dann aber auch gefragt hat, warum hat niemand Eva Herrmann mal zur Seite genommen und hat gesagt, Eva, das ist scheiße, was du da gerade machst. Lass die Kacke mal. Meinst du? Und dann haben sich alle auf sie gestürzt. Sie wurde durch alle Medien gejagt. Und irgendwann hat vor 3 Jahren die Bild nochmal über ihren Lebenspartner ein Foto veröffentlicht, wo stand, hier verkauft der Mann von Eva Herrmann Würstchen auf dem Flohmarkt.
Auf dem Flohmarkt?
Ja.
Weil die Würstchen so alt sind.
Keine Ahnung.
Das Einzige, was mir dazu einfällt zu Eva Herrmann, ist, dass sich da Johannes Bekerner nicht mit Ruhm bekleckert hat. Als er sie in der Sendung hatte, das sah ich dann live, dann sagte sie irgendwann Autobahn, das Wort Autobahn. Und Kerner sagte wortwörtlich Autobahn geht gar nicht und hat sie des Saales verwiesen. Und da habe ich...
Oh, stimmt.
Da habe ich gedacht,
gespannt.
Das ist ja
ich freue mich auf das
deutsche übrigens, Unterhaltung.
Jetzt, weil das Kennenlernen mit Kerner steht kurz vor der Tür. Ich freue mich total darauf. Ich habe ihn einmal nur ganz kurz bei einer Veranstaltung gesehen und war einmal vor vielen Jahren in seiner Sendung.
Versprich mir was, wenn der Autobahn sagt, schmeiß den raus. Wenn der Autobahn sagt, Dann schmeiß den raus.
Johannes Autobahn, das geht gar nicht, bitte raus.
Geht gar nicht.
Nee, ich hab tatsächlich, ich freue mich allein auf die Sendung am heutigen Abend, am Sonntagabend, weil ich so viele Fragen an Kerner habe tatsächlich. Ganz, ganz viele moralische Fragen an Kerner.
Und ich freue mich auf alle anderen Gäste genauso, weil Bettina Rust macht super Interviews auf Radio 1, lief die lange Zeit vor uns mit ihrer Sendung, macht wirklich sehr gute Interviews. Und Sandra Maischberger ist ja auch über jeden Zweifel erhaben. Wahrscheinlich stehen wir wieder als Idioten am Ende der Sendung da, wie immer.
Und sowieso, also wenn Gerd Skobel eingeladen ist, nämlich der vierte Gast, dann sind wir sowieso die Idioten, weil es gibt, glaube ich, keinen ich glaube sogar Dr. Gerd Skobel. Der ist so schlau, sein Vorname Gerd wird nicht mit D geschrieben, sondern mit T, um die Leute zu verwirren. Weil einfach noch eine Spur schlauer als der normale herkömmliche Gerd. Ist er der Gerd mit T.
Stimmt, mit T.
Gerd.
Große Karriereknick, Platz 4 bei dir, Jan.
Bei mir ist es Frauke Petri. Und zwar nicht wegen ihres vielleicht bevorstehenden Karriereknicks, wenn man überhaupt davon reden kann. Vielleicht kommt sie auch wieder zurück in die Spur. Kann natürlich auch sein. Oder sie hört auf mit der Politik, kümmert sich ums Kind und Markus Pretzel gibt so richtig Gas. Das ist alles möglich, also ihr neuer Lebensgefährte. Frauke Petri deswegen, weil ich glaube, sie deswegen wegen eines Karriereknicks überhaupt in der rechtspopulistischen Ecke gelandet ist. Die hat ja mal eine Firma gehabt, eine relativ erfolgreiche in Sachsen, ist dann pleite gegangen und fühlte sich dann, glaube ich, vom Staat im Stich gelassen.
Was und hat die denn für eine Firma gehabt?
Die ist, ich glaube, die ist Chemikerin und hat relativ viel riskiert und investiert und es lief auch einigermaßen gut. Die Firma ist dann, glaube ich, insolvent gegangen. Ich weiß nicht, ob es nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Die Firma gibt es, glaube ich, noch, wurde irgendwann aufgekauft. Und die ist ja wahnsinnig gut ausgebildet. Irgendwie 2 Jahre in England studiert und so. Also eine ganz intelligente Frau, die dann irgendwann quasi durch so einen Karriereknick. Und das ist übrigens bei vielen in der AfD so, dass die wahnsinnig viele Politiker haben, wo im Leben was passiert ist, weswegen sie dann sich der AfD zugewandt haben, der Partei für die Hoffnungslosen.
Du, wir wollen einfach nur hoffen, dass ihr Mann nicht irgendwann auf dem Flohmarkt Würstchen verkaufen muss.
Das wollen wir nicht hoffen, stimmt.
Das wollen wir nicht hoffen,
auf keinen Fall. Platz 4 bei dir, hast du was?
Nee, Platz 3 bei mir. Achso, hast du?
Ich schiebe.
Marco.
Oh, Marco, der wird doch irgendein Karriereknick einfallen. Ja, komm,
Elvis.
Ja, das
Elvis, stimmt. The Pelvis, scheiße, Elvis hatte einen großen Knick, obwohl Knick ist ja eher etwas, was wo man sagt, das geht nach innen, bei Elvis war es ein Außenknick. Ja, da knickte es
aber
nach außen.
Aber war es nur die Dicklichkeit, die seine Karriere ruiniert hat?
Ja, nein, es war dann irgendwann auch, dass er Tabletten nahm, nicht? Und mit 19-Jährigen und im Bademantel an Bars erwischt wurde. Das, ich weiß nicht, ob ist nicht eigentlich ein Knick, ist nicht Las Vegas ein einziger Knick?
Ja, wenn du anfängst, Las Vegas deine Schuss zu spielen, ist auf alle Fälle die The Golden Years Are Over, außer in Las Vegas.
Ja.
Und dann musst du aber jeden Abend in Las Vegas. Und ich glaube, nach 3 Abenden ist es auch nicht mehr so richtig geil, in Las Vegas zu spielen. Auf Platz 2 oder 3 schon bei mir?
Auf Platz 3.
Auf Platz 3 der großen Karriereknicke würde ich mal sagen Charlie Sheen. Weil ich glaube, dass Charlie Sheen eine Zeit lang als geiler Outlaw und Rebell gefeiert wurde, aber als er dann wirklich offensichtlich betrogt und ich glaube, das ist ja nun mal auch in der Medien- oder in der Rock'n'Roll-Szene, wer kann von sich sagen, dass er da immer gesund lebt und so. Aber wenn man anfängt, wirklich dann so wirklich völlig verschwitzt, crackmäßig vor der Kamera zu erzählen, I'm winning, dann finden das ganz viele Leute lustig, aber eigentlich hat das am Ende seiner Karriere, glaube ich, mehr geschadet. Er hatte noch 1, 2 Serien, wo er auch viel Geld bekommen hat, aber so richtig geil fand das dann auch keiner mehr. Er hat dann auch, es wurde dann auch immer mehr publik dadurch, dass die Pornodarstellerin, der hatte wohl auch so viel Geld, weil er 1 Million pro Folge verdient hat, glaube ich, mit eine Scheißserie vor dem Herrn, meiner Meinung nach.
Ich hab's auch nie geguckt.
Kacke. Das finde ich fast genauso scheiße wie dieses Two Men in a Two and a Half und dieses wie heißt
Big
das
mit diesem Physik
Big Bang Theory finde ich auch scheiße.
How I Met Your Mother ist genau der gleiche Rotz. Ich kann das alles nicht geguckt. Asoziale Scheiße, wirklich.
Und ich finde das Lied Winning von Charlie Sheen übrigens immer noch witzig. Da hat jemand das gesammelt, immer Winning. Aber das war dann so ein Punkt, wo du sagst so, ja, ich finde das geil. Ich finde auch es ganz gut, wenn man mal in seiner Karriere vielleicht ein bisschen schlittert. Das sollte auch jedem mal passieren. Man muss ja auch irgendwie eine gleichförmige Karriere, was ist das? Also es gibt immer Ups und Downs, aber sich dann so offensichtlich so zu entscheiden, ich gehe jetzt mit allem so nach außen, erzähl aber noch, dass ich der Geilste bin, anstatt zu sagen, ja, auch ich habe Probleme, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel in letzter Zeit genascht an den Drogen, aber sich dahin zu setzen und sagen, I'm winning! Ding! Und dann, also du siehst so richtig, der Qualm kommt nur aus der Nase raus, während er das Interview gibt. Das war nicht gut, glaube ich. Das war nicht gut. Bei dir Platz 3, Jan?
Bei mir auf Platz 3 ist Andreas Türk. Ganz miese Nummer. Dem wurde, glaube ich, damals so eine Kachelmann-mäßige, ähnlich wie Kachelmann. Ich glaube, es war überhaupt nichts dahinter. Also nichts strafrechtlich Relevantes, hat aber trotzdem aufgrund dieses Medienrummels um eine angebliche Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung relativ viel verloren, hat sich dann jahrelang von der Bildfläche zurückgezogen und ist irgendwann wieder hinter den Kulissen aufgetaucht. Fand ich immer als Talkmaster Andreas Türk in den 90er Jahren wahnsinnig unsympathisch, rasend unsympathisch, die Gäste gedemütigt. Deswegen hatte man am Anfang immer noch so ein bisschen Verständnis dafür, beziehungsweise war am Anfang so ein bisschen hämisch. Aber das kippte dann relativ schnell, das weiß ich noch relativ deutlich. Kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwann Mitleid hatte für ihn. Dann kam, glaube ich, bei der Gerichtsverhandlung gar nichts raus, alles Falschbeschuldigung oder irgendwie alles Quatsch. Und mittlerweile ist er, glaube ich, bei Kabel 1 wieder zu sehen. Ich denke immer nur, wenn ich ihn sehe, okay, diese komische Geschichte in Frankfurt an der Brücke damals, vergessen wir mal. Aber was ich niemals vergessen werde, wie herablassend und wie scheiße du zu deinen Gästen warst, das geht leider nicht mehr raus. Naja, aber das war der Karriereknick von Andreas Türk.
Ja, stimmt. Hast du einen Platz 2?
Bei 3, mir fällt natürlich, wo du das gerade gesagt hast, David Hasselhoff ein, der eine ähnliche Attitüde an den Tag legt. Ich weiß allerdings nicht genau, wo sein Knick jetzt zu...
Der Knick war das Video, was seine Tochter über ihn aufgenommen hat, weil er
das Hamburger... Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, der Knick war, dass er an der Berliner Mauer "I've been looking for Frieden" gesungen hat.
Dass er damit hausieren gegangen ist, dass er die Mauer eingesungen hat. Weil es gibt so ein paar Interviews, wo er dann gesagt hat, dass das wahrscheinlich auch die Initialzündung der ganzen Geschichte
war. Aber die Burger-Nummer war auch sehenswert.
Die war sehenswert, obwohl ich das auch wieder traurig finde, wenn man sowas...
Für den Burger.
Für den Burger. Also für den Burger und für die Leute, die demnächst dann sagen, hier, komm, lass den Scheiß sein. Auf Platz 2 bei mir, ganz unauffällig, aber trotzdem, es fällt mir auch ein, vielleicht wäre es auch nur ein Platz 5 gewesen, Christoph Maria Herbst, den ich sehr mochte, immer in Stromberg und auch sonst, aber dann irgendwann hat er ein Buch geschrieben und ich habe das zufällig als Hörbuch bekommen und zwar handelt das davon über das Traumschiff. Er hat geschrieben, wie er bei einer Traumschiff-Episode mitgemacht hat. Stimmt. Und er hat sich dann so lustig gemacht über Samstag, also über diese Sendung und in einer herablassenden, für ihn humoristisch agierenden Verfassung dieses Buch geschrieben. Und ich fand es einfach unangenehm, wenn man sich darüber lustig macht, dass es dann halt auch so Sendungen gibt für 60-, 70-Jährige und das auch nicht besonders witzig formuliert hat. Es waren sehr...
即摆最近电视顶头伫咧演啊，这个日本的这电视剧啊，迄句话哈，加倍奉还啊，咱啊，看这在怎样动，这个民进党主席，这所主席啊，我呐有提起这件代志，我岛国虽然无成，迄是因为无合理，因立法院。也就结果，那造成着无代表民意，国民党的多数，这个多数是靠着种种无正当的手段所得来，伊唔是代表真正民意。啊，譬如讲选举时阵，啊，国民党有东森堂咧开，大家爱知迄东森偌好用，你知？你若看讲，在这边倒戈的时阵，国民党祭出着东基。什么叫做冬季？开除冬季，开除冬季代表什么？代表开不掉冬笋，提不掉冬笋。哦，这冬笋大家你享受时阵无裂分啊！你来看，大家乖乖啊，听话，按照国民党党中央的意志来去投票。啊，所以讲，在你选举的时阵，有冬笋糖来开，甲无冬笋糖来开，那是天差地。也就是讲，迄是一个立足点的无平等，迄是一个无公平的竞选，啊，佮加上啊，这选举的这个制度，甲选区的位挂呢，迄种设计来讲啊，以英文而来，这是哪有代表什么民意啊？这种 并无代表民意的多数。啊，来复决了多个案，啊，当然啊，就尽量说出。啊，这个预算，啊，地数呢，啊，真侪联邦的机构啊，不得不关门。啊，无钱，无经费，通去医治的运作，啊，只好暂时关门。啊，这影响的这层面非常的宽，甚至呢，啊，包括国家的，啊，伊这自信，这信用的评定，啊，就牵涉在内。啊，佫造成着民众非常大的不便，啊，佮商业上，啊，伊这个损失。啊，在这种情形之下，啊，执政党反倒倒来是得利，啊，因为伊向着人民来诉求，我毋是毋做，啊，毋过是反对党主动我做诶。啊，第四条，啊，这个时间一个拖尔拖愈久，对共和党愈来愈不利。啊，真侪，啊在利益上，啊在生活这方便性方面受到影响的民众，有时将着这个箭头。啊，指向着啊，共和党认为是共和党啊，在这件代志顶头啊，是错误一边啊，提出共和党的这个、啊声望呢啊，不断的降低，而且共和党看哎，情形敢那唔对哦，啊，虽然讲因提出来，而这个反对有伊的正当性，因认为讲有伊的正当性滴啊，因故呢造成的损失。啊，确实，这个民众心上，啊，地主的啊，这个共和党是变成被指责的对象，到后时呢，啊，不得不暂时来放松，啊，所以讲呢，啊，美国这个最新的危机呢，就在这种气氛之下，啊，共和党不得不跟奥巴马总统呢，来做一个啊妥协。
要揾錢嘅話咧，你喺商業上面嘅觸角咧，係應該落好多本啊，諗好多嘢去做咧。咁、
啊、
如果你係冇呢個心，你係唔記得做啊。即係啲人先話我，喂，你出資料咧，你唔記得出聯絡方法咯。
即係當日個。spiritual teacher 都講咗一句，我覺得都好深刻嘅。佢話 spiritual 咁又點啊？你搭的士係咪唔使錢啊？
冇错，
呢个 spiritual teacher 出嘅一句嘢，即系我反而系入咗呢行，我先发觉，哇，原来有咁多啲人系咁样啊，喺后边点样讲个客咧？但系你 If you love me, then somewhere,
I feel just about enough of it. 你系应该要收嘅，你有做嘢噶嘛？
系啊，
但系要有良心啊嘛。
呢个系咯，同埋唔好刻意地点讲咧，即系要攞翻平衡面咯。
唔
好太着迹啊，真系。有阵时真系见啲人做到好丑怪嘅，即系。唉，唔好讲。
咦，万般无奈喎。
我以一个丑怪即系嚟形容咁样，系。
即系你可唔可以暗喻下咧？
唔系几好。
你讲下啲寓言故仔啊。
系啊，例如。
例如说，
作咗好多嘢出嚟，
系
佢自己咧就喺个履历度又写自己系咩受到外国访问啊，远洋嚟香港访问佢嘅通灵师啊，跟住咧仲干预我嘅名义走去借钱，走去咧伪造身份证借钱啊。
嗯哼，哦，这边。
好关键喎，老兄。
咁大家有冇用爱与正义去替约行道，警恶惩奸啊？
喂，但系实际上咧，你做你系睇 New Age 啲资料嗰啲人咧，你话睇到真系睇到啊？或者唐望嗰扎咧，佢系绝对唔会咁样求其讲光啊、爱啊嗰啲嘅，唔会嘅。佢哋讲啲道 或者哲學的思想，或者他舉的例子呢是很細微或者很深的，不會那麼籠統光和愛這
些。Trojima. Mi smo i za ovu konferenciju, to se ne može prećutati, verovatno će se i o tome razgovarati i obavestiti javnost o zdravstvenim posljedicama i posljedicama po celokupnu prirodu ukoliko se ovo trovanje stanovništva sa neba iznad Srbije nastavi dalje. It rains acid one day to earth a cry from a stone
and you'll be looking at the world living inside of a dome. 我
哋其实已经系叫做冇内容嘅呢位，
或者佢哋更加深入啲系讲成个世界系点样形成个世界真理，
系啦，
都唔会去讲话你做啲乜，你应该发放啲乜
光同爱，你揾美少女战士同。
Schon eine gute Entscheidung gewesen. Ja, aber wo genau war der Karriereknick bei Gottschalk an deiner Expertise.
Also ich glaube, dass bei Gottschalk ist es etwas komplexer als bei Schmidt. Es gibt da nicht dieses eine Ereignis, weil Gottschalk ja als Riesenstar, also der einzige echte deutsche Fernsehsuperstar. Jeder kennt Thomas Gottschalk. Den umweht so eine Aura, also eine goldene Aura. Der Mann, der ewige Junge und so. Und der war, ich glaube, Ende der 90er war er sehr oft genervt davon, von seiner eigenen Prominenz. Seine eigene Bedeutung ist ihm, glaube ich, so ein bisschen auf die Seele geschlagen, und als er aufgehört hat, und ich glaube, als er das erste Mal zu RTL gegangen ist und Wolfgang Lippi-Lippert Wetten, das übernommen hat, alle haben gedacht, es ist schlecht für Lippert und so und schlecht fürs ZDF, aber in Wirklichkeit war das der Karriereknick, da hat er den Shark gejumpt, weil da hat er zu viel gewollt, da hat er nicht mehr gewusst, wo sein Platz ist im deutschen Fernsehen, nämlich als Moderator von Wetten, das, und das ist echt der Platz, den er einnimmt, er hätte das wie Günther Jauch machen müssen, eine Sendung, die funktioniert, und das kannst du bis ans Ende deines Lebens machen, theoretisch. Aber er wollte immer ein kleines bisschen mehr, und das war, glaube ich, das große Problem. Und es begann schon mit diesem Wechsel zu RTL damals.
Hat er sich aber auch in seiner Biografie selbstkritisch geäußert und meinte, dass das von ihm ein großer Fehler war. Und als er dann gesehen hat, wie Wolfgang Lippert Paul McCartney bei Wetten, das zu Gast hatte, und Paul McCartney ist der große Held von Thomas Gottschalk, das war wohl der ausschlaggebende Punkt, warum er dann wieder zurück wollte zu Wetten, das. Wo er gemerkt hat, der Wolfgang Lippert, der darf nicht mal einen Paul McCartney interviewen.
Ich würde den Gottschalk gerne mal kennenlernen. Er hat ja mal erzählt, dass wir uns angeblich getroffen haben und ein Glas Wein getrunken haben. Was natürlich so nicht stimmt. Ich kann mir vorstellen, der macht sich einen schönen, entspannte Zeit in Malibu, cruise da rum mit so einem, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie einen, ich würde sagen, das ist ein Tesla X-Typ. Das ist so ein Typ, der sitzt, der hat sich einen Tesla X gekauft, den kriegt aber nicht alleine auf, weil es so viel digital ist und so. Sitzt dann, um die Türen aufzubekommen, dauert das eine Viertelstunde, wie meine Mutter am iPad. Und dann cruist er einfach rum von einem Haus zum anderen, ab und zu Kaffee trinken mit Thea, vielleicht mal ins Kino gehen und ganz wichtig, immer sonntags den Tatort gucken, deutsches Fernsehen. Ich glaube, Tommy hängt noch viel am deutschen Fernsehen.
Das macht ihn aber auch sympathisch ein bisschen. Ich stand mal mit Bjarne Mädel vor der Haustür von ihm. Wir haben nicht getroffen.
Vor dem, bei der Mühle oder wo?
Ja, in Malibu, bei der Mühle. Wir haben, das ist ein Privatweg, und wir haben dann die Klingel nicht gefunden und dann sind wir wieder weggefahren. Jetzt hat mir gerade ein Fan geschrieben, er hat auch da geklingelt und einen Wachmann hat er aufgemacht, der sogar Deutsch spricht. Also ein Ami, der Thomas war aber Deutsch sprach. Und der hat gemeint, der ohne
bei dir oder wo?
Nee, bei Tommy.
Ach so.
Und der hat gemeint, dass Tommy nicht da war. Und haben wir alle
durch? Du hast mir einen vorweggenommen. Ich hätte tatsächlich Olli Pocher gesagt eben, aber ich weiß gar nicht, wo der Knick stattfand. Vielleicht bei der Dame. Macht der eigentlich?
Keine Ahnung, was der
macht. Man weiß es nicht.
Aber auf alle Fälle.
Auflegen, glaube ich.
Auflegen. So, dann sage ich mal, das waren
die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Meinst du, fliegt Tommy First Class, Olli? Ist Tommy so ein First Class?
Ja, schon mittlerweile. Obwohl Business Class?
Der macht nichts mehr Business. Nee,
was ist der
Business.
Unterschied zwischen kein Business und First?
Es ist noch ein bisschen edler, noch ein bisschen schicker.
Da sitzt du da ganz geiler. Alleine oben, ne? Das ist also, ich glaube, First ist oben, das ist so ein großen,
dann ist ja im First.
Ja, aber ja. Ich bin schon auf der Business Class geflogen, das ist schon richtig geil. Aber First ist ganz oben, ne? Und das ist noch besser.
Das hat
aber
mich
wohnt er nicht in Deutschland? Jetzt erzählt mir doch
nein,
mal.
Nein, der macht
doch
hier in, diese. Nein, der hat doch eine Wohnung in Berlin.
Ja.
Radio Kindergeschichte.
Gottschalk? Nein.
Gottschalk hat doch jetzt irgendwas mit Radio wieder angefangen.
Ja, bei Bayern wirklich? 1, der wird einmal im Monat eingeflogen, First Class aus Malibu. 100%ig macht er den Radiojob, nur damit er die Flugkosten bezahlt bekommt.
Vielleicht nimmt er das
Familie
auch am Abend vorher
in Deutschland
auf.
Oder sowas? Enkelkinder?
Der nimmt das am Abend vorher auf mit Arno zusammen, damit sie die Kosten sparen können. Ja.
Naja. Ich kann mir vorstellen, also das hat mich am meisten beeindruckt an dieser Pierre M. Krause-Geschichte mit Harald Schmidt, diese halbe Stunde, da, als die in der Lufthansa First Class Lounge abhingen. Und das ist schon nochmal was anderes. Also die haben eine eigene Lounge am Frankfurter Flughafen, da kannst du dann so vorfahren, du wirst mit einem persönlichen Chauffeur ans Flugzeug gefahren. Es ist alles, also wirklich was, eine ganz andere Welt. Also Business Class ist, glaube ich, einfach bessere Economy. Und man nimmt halt so viel vom Buffet mit, wie es geht. Und First Class ist da sitzen und obwohl man könnte ein Fünf-Sterne-Menü essen, macht man es nicht. Das ist halt First Class. Ne? Also das ist eine ganz andere Haltung. Kostet auch, glaube ich, 80.000 Euro, einmal nach Amerika zu fliegen, First Class. Aber und Harald Schmidt ist auch First Class geflogen zum Traumschiff.
Ja, wirklich?
Interessant. Ja. Von unseren Gebühren,
wir hatten,
das gibt es doch gar nicht.
Marco, wir wollten Weihnachten diese Sendung machen, wo wir Bastian Pastewka als Gast gehabt hätten in unserer zweiten Weihnachtssendung, die leider abgesagt werden musste wegen diesem bescheuerten Anschlag.
Ja.
Ich wollte mit dir und Bastian Pastewka ein Quiz machen, weil ihr beide Hörspielfans seid.
Ja.
Und Bastian Pastewka hat auch ganz toll Sherlock Holmes und das Weiße Band, glaube ich, eine Folge. Hast du es dir ja mal angehört, wie die Hörspiel?
Nein, ich habe es nicht angehört.
Es ist wirklich brillant. Ich habe es mir angehört und es ist ganz toll. Das kann man sich im WDR Hörspielspeicher noch anhören. Und ich hätte euch so gerne ein Quiz machen können. Ich habe dieses Quiz hier gerade gefunden. Drei bekannte Stimmen aus der Synchronisationsszene, die man eigentlich kennen sollte. Beziehungsweise ich wollte wissen, wer zuerst welche weiß. Ich mache mal ganz kurz einen
an. Aber Bastian ist doch jetzt gar nicht da.
Nee, aber ich mache es jetzt mal für dich an. Mal gucken, ob du den dann kennen würdest. Jan ja auch.
Ja.
Jan?
Ja.
Ja, bist du noch da, Jan?
Ich bin noch da, ja, ja.
Die Stimme, er hat ein Lied gesungen. Welche Stimme ist das? Jetzt geht's los. Okay.
Ein Mann wie ein Baum, mit Fäusten hart wie Stahl. Der Fels in der Brandung, aus Filmen ohne Zahl. Er war der Letzte und Größte der Western-Stars. Und mehr noch, er war ein Stück Amerika.
Ist das denn Mark
John Wayne. John Wayne.
Ja, jetzt John Wayne, das ist richtig. Der Typ hat John Wayne gesprochen, aber wie hieß die Stimme?
Ist das nicht der
Arnold Marquis.
Arnold Marquis, richtig.
Genau. Ja. Und diese Stimme werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil Rio Bravo und so diese ganzen Western-Filme, diese Stimme, der Typ klingt, als wenn er zum Frühstück eine Stange Zigaretten gegessen hat.
Richtig, ja. Aber ich glaube, er hat auch bei Das Dschungelbuch, glaube ich, auch den, kann das sein?
Den Bären?
Ich glaube, ja.
Okay, nee, wollen wir noch einen machen, Jan?
Viele hat er
gesprochen. Ja, mach noch einen, ich bin gespannt.
Arnold Marquis.
Ich mag Müll, alles was
faulig ist. Oscar aus dem
Müll. Das ist, wenn es der aller...
Alles was rostig ist, gammelig und speckig.
Ist es der erste?
Ja, ich mag Müll.
Und zwar,
Oscar aus der Sesamstraße.
Das war Oscar aus der Sesamstraße, auch eine Stimme, die ich, und der hat gesprochen ganz oft bei den drei Fragezeichen, zum Beispiel Java Jim.
Nee, ich komme nicht drauf.
Ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, leider. Aber ich kann mal ganz kurz googeln.
Deutschlands Stimme, schlechtester Quizmaster. Wir stellen die Frage, ich dachte im ersten
Gottfried
Moment,
John oder so? Nee.
John, ja.
Gottfried John, nee.
Nein,
der hat ja mal den Bösen gespielt bei James Bond. Ne?
Warte mal, Java Jims Stimme, Gottfried Kramer. Gottfried Kramer hat eine unglaubliche Stimme, hat Java Jim gesprochen, hat ganz oft die bösen Rollen gesprochen. Ein wahnsinnig, also ich habe mich ein bisschen mit dem, weil ich den immer ganz toll fand von allen Stimmen, es hat sich, glaube ich, dann irgendwann entschieden, nicht mehr leben zu wollen. Also ganz tragische Geschichte gewesen.
Übrigens,
ganz tolle Stimme, ja.
Und, schöne Geschichte aus der Sesamstraße. Bibo, wusstet ihr, dass der Sprecher von Bibo aus der Sesamstraße sehr selten ist Wolfgang Dräger, na klar,
richtig?
Der Vater von Sascha Dräger.
Ja, stimmt.
Der
wo die Ellen
Kommissar
spricht.
Glockner aus Sascha Dräger und der Tarzan Ellen? aus TKKG.
Nee, Tarzan nicht.
Das ist sein Sohn.
Sascha Dräger ist der Tarzan und Wolfgang Dräger ist Kommissar Glockner.
Ja, und Woody Allen ist er auch. Seit 30, 40 Jahren spricht er Woody Allen. Das ist ja das Besondere auch noch an ihm.
Das stimmt.
Einen letzten...
Man hat ihn aber nicht mehr... Also das ist ja auch mittlerweile... Ist das Synchronbusiness ja ein bisschen... Der Wolfgang, der lebt ein halbes Jahr so, ich weiß, auf Mallorca und ein halbes Jahr hier.
Auch eine wahnsinnig sympathische Stimme.
Ganz netter Kerl, aber dann hat man auch irgendeinen Woody Allen-Film gehabt und da hat man jemand anderen genommen, weil er halt gerade nicht da war. Man lässt die Leute nicht mehr einfliegen. Das ist auch alles mittlerweile.
Das war der große, auch eine große Karriereknick, auch wenn Bruce Willis nicht mitbekommen hat. Ja. Stirb langsam 3 war nicht mehr die Bruce Willis-Stimme, die er sonst hatte, sondern eine andere. Und dadurch fand ich Stirb langsam 3 scheiße, weil ich ihn damals halt synchronisiert gesehen habe.
Aber das interessiert, das Recht, die Stimme auszuwählen, hat immer der Regisseur des Films, des amerikanischen Films.
Echt?
Und ja, und wenn die danach gehen, also die gehen nicht danach, ob die Leute jetzt seit 40 Jahren den kennen, Robert Redford, hier in Deutschland, sondern, nö, die Stimme passt mir nicht. Da hat er immer Jahre, Gott hab ihn selig, Rolf Schuld ihn gesprochen. Und der hat auch den Trailer gesprochen. Und dann hört sich irgendein amerikanischer Regisseur in den wahrscheinlich 35 Jahre alt, keine Ahnung, den an und sagt, nee, der klingt mir zu alt, der klingt ja wie 75. Obwohl Robert Redford genau auch 75, die waren gleich alt. Und hat sich für eine andere Stimme entschieden. Und so gehen dann Leute, die selbst seit Jahrzehnten die gleiche Stimme jemandem leihen, werden dann nicht mehr genommen. Das ist ein bisschen bitter fürs deutsche Publikum, weil man sich ja über
total
die sehr gewöhnt an die Stimme und das Gesicht.
Und das Schlimme ist, wenn Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zusammen in einem Film spielen, dann muss der Typ beide Stimmen synchronisieren und muss die eine so ein bisschen verändert sprechen, weil es der gleiche Synchronsprecher ist.
Ja, das stimmt.
Na? Bei Expendables war das, glaube ich, der Fall.
Aber hat er tatsächlich beides gemacht? Das weiß ich nicht. Okay.
Eine letzte Stimme noch.
Der Tiger tigert hin und her. Ach, wenn es Edgar endlich Ott. So weit
Edgar
wird,
Ott. Ja, Edgar Ott.
Natürlich. Benjamin Blümchen, der... Ne?
Chameleon und
Ballon. Der erste Elefant, ne?
Ja. Wie heißt das nochmal, wenn Tiere sprechen können? Autophil? Nee, nicht Autophil. Animalphil?
Was? Animophon?
Zoophon?
Es gibt
einen Namen.
Ja, wenn Tiere sprechen können. Warte mal.
Das heißt...
Wenn Tiere sprechen können.
Blümchen. Tiere sprechen...
Das gibt einen
Sie googeln schon beide. Jan und Olli. Hören Sie Jan und Olli beim Googeln zu.
Hören Sie den beiden Tipps.
Anthropomorpher. Haben wir auch wieder was gelernt, ne?
Aber offensichtlich, guck mal, wusstet ihr, dass Edgar Ott erstmal gar nicht mehr lebt und Jürgen Kluckert jetzt Benjamin spricht?
Benjamin Blümchen ist.
Mhm. Es klingt fast sehr ähnlich. Genauso.
Ja, sehr ähnlich. Ein bisschen gepresster. Mhm. Jürgen Kluckert spricht übrigens auch bei der Serie, die eingestellt wurde, haben wir über Gabriel Burns, hat den Anfang, hat den Sprecher gesprochen, unheimlich gruselig, unheimlich düster gesprochen.
Ja.
Und dann dachte ich immer, das ist doch der Benjamin, das ist unser kleiner Benjamin, das kann doch gar nicht sein.
Oh, guck mal, wie viele Otto.
Ein sehr netter Mann, den man auch mal im Fernsehen sehen kann.
Ja?
Übrigens, wie viele Otto?
Wenn man
Sprecher, ne? Der Otto.
Wie viele Ottos gibt es? Wie viele Ottos hat es gegeben bei Benjamin Blümchen? Nicht auf die Seite gucken.
5.
3. Das sind 3.
Echt?
Die ersten beiden noch Jungs vorm Stimmbruch. Und dann ist man ab Folge 34 auf Katja Priemel übergegangen, die als Frau jetzt spricht.
Die spricht aber, und ich glaube, die hat sogar am Anfang den Bruder, den Boris Blocksberg, gesprochen, die ersten Folgen. oder der, auf alle Fälle, der den Otto gesprochen hat bei Benjamin, der hat auch den Bruder, den Boris, gesprochen. Aber wo kann man Wolfgang Kluckert sehen, wolltest du gerade sagen?
Jürgen Kluckert. Wenn man auch mal, wie heißt das, Rosamunde Pilcher guckt, was echt? So in Cornwall läuft. Ist ja ein etwas älterer, ein etwas gesetzterer, weißhaariger Herr mit weißem Vollbart, Jürgen Kluckert. Da ist er auch mal im Fernsehen zu sehen.
Mhm. Hast du einen Lieblingssprecher? Wenn du so lange so Synchronisation machst, wo du sagst, das ist jemand, das ist die absolute Geheimwaffe oder das ist die Stimme, auf die man sich immer einigen kann. Für mich war es ja ganz lange Wolfgang Pampel, die Stimme von Harrison Ford. Mhm. Die mochte ich immer gerne hören. Mhm. Ich finde, der Typ hat so eine beruhigende Ausstellung. Und natürlich die Robert De Niro-Stimme, Christian Brückner. Mhm. Das sind so Stimmen, die kannst du immer wieder hören. Fällt dir noch
ein? Ja, aber es ist nicht so, dass ich eine Stimme habe. Aber ich bevorzuge natürlich Stimmen, die sehr originär sind. Also das mag ich schon. Also ich mag den Mix. Wenn man meine Produktion hört, dann ist das ein Mix zwischen bekannten Leuten, aber auch immer was Neues probieren. Das habe ich ganz gerne. Und es gibt ganz tolle originäre Stimmen, wie zum Beispiel die von Sir Ben Kingsley.
Wer ist das?
Peter Martic. Guten Tag, mein Name ist Martic. Den wollte ich auch mal haben. Der spielt eigentlich jeden Abend am Burgtheater in Wien.
Ja.
Dann musst du halt nach Wien fahren, damit du den mal kriegst, weil der abends immer beschäftigt ist. Der hat auch die kleine Maus bei Biene Maya gesprochen.
Die kleine Maus?
Ja, die Maus da, die dabei Biene Maya ist. Aber hauptsächlich.
Biene Maya?
Ja, natürlich. Die alte Biene Maya.
In der neuen gibt es die Maus nicht mehr.
Da gibt's so eine
Maus. Ich kenne doch gar keine Maus bei Biene Maya.
Ja, dann hast du nicht alle
Folgen. Dann guck dir mal die alten Folgen an, die ersten Folgen. Eine große, wichtige Rolle und ein unsympathischer Charakter, die Maus. Mega nervig. Die Maus, also zum Glück haben sie rausgeschrieben.
Ich fand immer Thekla so unsympathisch, die alte Spinne.
Aber hauptsächlich ist er natürlich bekannt über Ben Kingsley. Er ist auch eine sehr, sehr.
Ja, stimmt.
Die du sofort wiedererkennst.
Und dann dieser Typ, der immer den Bösen spricht, der auch bei Guldagen Garden, deiner großartigen Hörspielserie, den Killer gesprochen hat. Wie heißt denn der Typ nochmal?
Udo Schenk.
Udo Schenk. Udo Schenk, der ist einfach böse. Ist der auch böse, Udo
Nein,
Schenk?
Nein, Udo Schenk ist ganz, ganz toll. Udo Schenk absolviert alle Sachen in der Hälfte der Zeit. Und immer wenn Udo Schenk fertig ist mit einer Seite, dann macht es. Dann zerreißt er die in der Mitte und legt die ganz aber ordentlich neben sich. Und ich dachte immer, was ist das für ein Geräusch? Immer
das. Das macht er, weil er.
Und dann habe ich den durchgespielt und gesagt, ja, Udo, jetzt fangen wir nochmal vorne an. Oh ja, einen Moment. Nimmt er die beiden Seiten und hält die wieder so zusammen, um das weiterzumachen. Der muss ja auch in der Nähe, der wohnt ja in Grunewald.
Wirklich?
Ja,
Udo Schenk wohnt bei mir.
Ja. Udo Schenk ist auch ganz toll. Aber der ist aber ein ganz, ganz Freund. Natürlich ist der nicht böse. Aber der hat
auch Kevin Spacey? Ist das der Kevin Spacey
Sprecher? Nein, das ist, jetzt komme ich wieder nicht drauf, aber den hat auch bei mir,
Der spricht auch immer den Bösen. Der spielt auch viele böse
Rollen. Es heißt nicht Kevin Spacey, es heißt Kevin Spitzay. Kevin Spitzay. Kevin Spitzay.
Der kann sagt denn sowas, der erzählt, ist doch Quatsch.
Habe ich noch nie gehört.
Nein, das stimmt.
Das so heißt. Kevin Spitzay. George Clooney heißt George Clowney oder was?
Clowney, er heißt ja. Kevin Spitzay. Guckt's nach. Kevin Spitzay. Ach.
Wenn man sich da uneinig ist übrigens, dann gibt es für die ganzen Leute, die auch so Radio machen und die so Nachrichten lesen, so eine
ARD-Aussprachedatenbank.
Siste, da kannst du das Wort eingeben und dann sagt dir ein schlauer Mensch, wie es sich anhören soll.
Und ein schlauer Mensch spielt gerade diese Musik ein.
Ja, diese Musik, das kommt eine Frage von unserem von Fans, die den Fest und Flauschig Twitter-Account machen. Ja, könntest du Olli mal nach dem Musikstück fragen, wie das heißt?
Mache ich aber nicht.
Hat sie ja schon mehrere Direct-Messages von Leuten, die explizit danach fragen.
Ja, weiß ich.
Willst du nicht
aber
sagen?
Aber ich finde, Theremin. Weißt du was, ich bin ein bisschen Fan davon, Sachen selbst herauszufinden. Ich habe jahrelang früher Songs gesucht oder ähnliches und es ist gar nicht so schwer. Es gibt Shazam oder so ähnlich, da kannst du das mal ranhalten und dann kannst du rauskriegen, was das ist. Ansonsten sage ich, es ist Ulrich Tucker und The Rhythm Boys mit Morphin, für alle, die zu faul sind. Und es ist ein wunderschöner Song. Ulrich Tucker bei meinem Plattenlabel. Wir sind Plattenlabel-Kompagnons.
War früher mal bei meinem Plattenlabel.
Ja? Mhm. Als er Fahrrad gefahren ist oder was? Okay, der war schwach. Das war Fest und Flauschig. Marco Göllner, hat's dir gefallen bei uns mal in der Sendung?
War ganz schön. Fest und Flauschig hat auch seine Berechtigung, muss ich sagen.
Finde ich auch. Dankeschön.
So, ihr beiden Süßen, ne? Macht eine schöne Sendung.
Dankeschön.
Und bis nächste Woche.
Ja.
Bis bald.
Bis nächste Woche. Das Tschüss. War's, ne? Tschüss, Jan. Ciao.
Tschüss. Tschüss, Olli. Tschüss, Marco.
Jetzt mit Renault. Einfach mal etwas Neues wagen.
Ach, das wird mir echt zu teuer. Ich mach Schluss.
Mit Sandra?
Nein, mit Zinsen.
Der Renault Clio mit 0% Finanzierung inklusive 5 Jahren Garantie. Jetzt bei allen teilnehmenden Renault-Partnern und auf Renault.de.